Barrister Delight, der Millennium Podcast. Jeden Monat besprechen Lennox Leder und Christian eine neue Episode der Erfolgsserie Millennium aus der Feder von Akte X-Schöpfer Chris Carter. Reist mit uns durch eine mysteriöse Welt voller Verschwörungen, Geheimnisse, dunkle Mythen und okkulte Rätsel. Und immer wieder fragen wir uns, where is the light?
Boah, es ist warm.
Es ist abartig heiß. Also wie gesagt, also ich habe hier die Lüftung laufen. Also wenn es im Hintergrund jetzt jemand hört, dann tut mir es jetzt wirklich leid. Aber schon halt es hier unter dem Dach wirklich nicht aus.
Ja. War bei euch Regen irgendwie, Gewitter?
Nee, wir waren heute Mittag, also 14.06. nehmen wir ja heute, wir nehmen ja heute sehr knapp auf, waren wir im Saarland und zwar, da gibt's das auch so Thai Street Food Festival, vielleicht habt ihr das auch bei euch so in der Region und da hast du vielleicht schon mal davon gehört, ja, da sind so kleine Stände aufgebaut und da gibt's Thai Food, da gibt's Tänze, du kannst Klamotten kaufen von dort und solche Dinge. Da war jetzt auch ein Muay Thai Kampf war jetzt dort gewesen, wenn wir dort waren, habe ich auch noch nie gesehen, so etwas. Also ganz traditionell auch. Und die hatten uns gleich eine Wetterwarnung nämlich geschickt gehabt. Es müsste jetzt, wir haben jetzt 19 Uhr, müsste es im Saarland einen Wolkenbruch geben. Also die haben gemeldet, dass es stürmisch werden soll und mit Platzregen und so weiter. Ich hoffe, dass es irgendwie vorbeigeht, weil das wäre sehr schade, weil das Festival ist so im deutsch-französischen Park dort. Und das ist ein wunderschönes Gelände schon eigentlich, so mit Seilbahn und ganz grün, tolle Seen und ganz weitläufig. Und das ist so schön da eingebettet, dieses Thai Food Festival. Also wenn ich jetzt so ein Foto machen würde, so ohne Saarländer und andere Leute drauf, dann wäre es wahrscheinlich wie in Thailand. Das wird wirklich so aussehen. 1:1, so schön. Also auch toll gemacht haben die das.
Sehr geil, sehr geil.
Nee, ich habe ja alle, euch Saarländer alle lieb.
Ja, finde ich auch, genau. Ich mag ja auch so von wegen, also ich habe auch die Thais lieb, weil die haben so Thai-Rolls, so eigene Thai-Frühlingsrollen, die sind so saugeil. Nee, aber die Saarländer ja auch, also ne, mit dem Schwenker
ja, und so. Ja, genau, der Schwenker schwenkt auf den Schwenker.
Genau, ne, und genau, ja, weil von wegen, da waren wir doch, es war ja auch Streetfood auf der Fahrt.
Richtig, genau. Es war ja auch ein heißer Tag sogar schon. Also das war ja schon nicht ohne. Ja, ja, und das war auch jetzt sowas habe ich ja vorher auch noch nie gesehen und ich habe mich ja komplett verlaufen am Anfang. Ich wusste gar nicht, wie man da runterkommt. Da ist ja so eine Art, wie soll ich das erklären? So ein kleiner Mini botanischer Garten / Industrieanlage. Und wir haben den Weg am Anfang gar nicht runtergefunden. Und dann irgendwann waren wir dann unten gewesen, haben dann auch noch tolle Fotos gemacht. Also waren auch schöner Tag im Saarland.
Also ich habe erstmal das Problem gehabt, die FAK zu finden, weil das war so eine Großveranstaltung. Ich glaube, die hatten 31.000 Besucher an den zwei Tagen, gepostet. Das ist schon richtig krass viel. Ja. Das ist ja so eine ehemalige Steinkohlezeche, wo die dann so Industriebauwerke und so, ne? Und da ist dann ja dann so Streetfood und dann gibt's so eine Steampunk-Halle, das ist eigentlich die Turbinenhalle oder irgend sowas, genau. Ne? Und gibt's dann halt so verschiedene Locations und mit verschiedenen Cosplayern und mit allen möglichen und ich hatte halt eine Lesung, aber das Witzige war halt, ich habe mein Navi gestellt, ich war da halt schon zweimal vorher oder dreimal oder so und ich habe gesagt, naja, ist voll easy, vor allem ich habe keinen Stand aufzubauen, ich habe ja nur die Lesung, wo mich alle dann immer gefragt haben, aber Lennox, ich habe deinen Stand gar nicht gesehen, so, ja, ich habe keinen Stand, aber hast du trotzdem Bücher dabei? Ich so, ja, ich habe Bücher dabei, ne, aber das hast du so, habe ich gar nicht kommuniziert bekommen, obwohl ich das ein paar Mal gepostet hat, also alle sind davon ausgegangen, ich habe einen Stand. Und deswegen aber habe ich mich halt nicht so super beeilt, bin da halt so was in mein Navi eingegeben, da Landsweiler reden. Und dann irgendwie so kurz vorher war es dann so plötzlich, Straße gesperrt wegen Großveranstaltungen. Ja, guess what, ne? Wegen der FAK, ne? Und dann war das irgendwie schwierig, meinem Navi irgendwie. Also ich wusste halt erstmal nicht, wie ich da hinkomme irgendwie, weil der mich dann immer versucht hat, durch diese Absperrung durchzulotsen. Und er mich halt irgendwie gefahren und dann irgendwann hat er dann die Kurve quasi gekriegt und mich dann doch dahin geleitet. Aber das war schon ein bisschen strange. Und das Coole war, ich bin dann auf dem Parkplatz gewesen, habe ich direkt die ersten Leute getroffen, die dann auch sofort mein Buch gekauft haben. Das war schon irgendwie
cool.
Also das war cool, ja. Und ihr habt es ja dann irgendwie nicht geschafft, ne? Ich meine, ihr wart ja da, aber es ist ja eben doch ein großes Gelände, ne? Und muss ich da erstmal zurechtfinden. Und dann war meine Lesung schon vorbei. Aber wir haben uns dann da dann direkt danach gesehen. Deswegen war das auch cool. Das
ganz kurz zwar, ja, stimmt, aber es war an dem Tag, wir sind in dieses, ich weiß gar nicht, wie dieses Kaff heißt, frag mich nicht, wir sind auf jeden Fall falsch gefahren auch am Anfang. Und das war ja da in der Nähe von Elversberg, die jetzt da nicht in die erste Bundesliga aufgestiegen sind. Ach, jetzt weiß ich auch mal, wo Elversberg liegt, okay. Ja, und wir waren dann irgendwie, sind wir dann zurückgefahren und haben uns das irgendwie, ich sag mal so, zurecht gedacht. Das könnte sein, wenn man da links abbiegt nach dem Motto. Und dann sind wir, weil das Navi wollte mich partout immer wieder in diese andere, ich weiß nicht, Dorf, Stadt schicken. Und das war's aber nicht. Da war das weil das war gesperrt, der Innenbereich dieser Stadt, weil da stand Großveranstaltung, bitte fahren Sie der Umleitung nach. Ja, wo war die Umleitung? Die war nicht ausgeschildert. Also für uns war das nicht ersichtlich. Also da haben wir uns das so halber gedacht, dass wir dann zweimal links fahren müssen und dann nochmal links. Und dann sind wir jetzt sozusagen einmal im Viereck gefahren und dann kommen wir da raus. Und so war es ja dann auch. Dann sind wir ja auf diesen riesen Parkplatz gekommen. Und hat natürlich keinen Parkplatz gefunden. Wir hatten dann, glaube ich, 2-3 Kilometer weiter weggeparkt. Ja, ich dachte schon, shit, das kriegst du bestimmt noch ein Protokoll. Aber nee, hab nichts bekommen. Gott sei Dank, also ich hätte jetzt keinen Bock noch drauf, gerade noch schlimmer abschleppen. Also das wäre dann die Ultra-Katastrophe gewesen. Und was ich so toll dort fand, war, viele Leute, die ich in Instagram drin habe, die habe ich dort gesehen, habe den einfach mal so zugewunken und habe gesagt, hallo. Also zum Beispiel, was ich cool fand, die NB Widow, Grüße gehen raus. Ich so, hallo, so nach dem Motto, wir kennen uns ja schon seit 2 Jahren. Und sie hat mir dann gleich zurückgewunken, aber sie hatte Kundschaft, deswegen wollte ich jetzt nicht lange. Mhm. Und dann der andere Kollege noch, der diese rosanen Bücher mal rausbringt, fällt mir den Namen nicht ein. Ach, der immer diese Bücher schreibt, also nach dem Motto, 3 Girls gehen los und jagen Nazis und schlagen die dann zu Brei. Ach, wie heißt er denn schnell?
Du meinst die Inglourious.
Ja, genau.
Inglourious
Bitches. Ja, genau, die Inglourious Bitches. Der auch so, oh, servus, man sieht man sich auch mal wieder. So, wir kennen uns überhaupt nicht. Das ist das erste Mal, dass wir uns gesehen haben. Fand ich schon sehr
witzig. Dass der Benjamin
Spang. Ja, genau, Spang, richtig. Ja. Mhm. das war wirklich lustig. Ja. Und Fürstenlehren habe ich jetzt auch mal ganz kurz kennenlernen dürfen. Die beiden, ich halte mir die Vornamen nicht ein. Ach, das ist doch peinlich.
Josh und Michael.
Ja, genau.
Oder Michael und Josh.
Ja. Und habe den auch noch einen kurzen Smalltalk halten können. Es war irgendwie so wie als würde man die schon ewig und 3 Tage kennen.
Die kenne ich ja auch tatsächlich nur vom Podcast und also als Hörer und einmal war ich auf dem Podcast, aber sonst, und so ein bisschen von Instagram quatschen, aber sonst habe ich die auch noch nie live gesehen. Das war auch schon ein bisschen skurril und so.
Ja, cool.
Aber hat mich, aber so ging es mir auch. Ich kam halt, deswegen haben wir uns danach auch nicht mehr gesehen, weil ich kam halt irgendwie keine 5 Meter
weit,
weil ich immer jemanden getroffen habe irgendwie. Und irgendwann, nee, aber es war cool. Ja, und danach war, 2 Wochen später war ich auf der FatCon.
Ja, genau, habe ich gesehen. Und, das habe ich so vermisst, wäre so gern dabei gewesen. Ach, naja.
Ja, das
gerade noch war
cool.
Gerade noch mit diesen Umständen jetzt noch. Ich könnte mir jetzt so in den Arsch beißen, weil vielleicht weiß es der ein oder andere ja noch nicht, aber das Fyfest in Minnesota wurde abgesagt. Ja, und zwar.
Und wie, warum? Ja,
warum? Mangels Geld. Also da steht ja nicht keine Firma hinten dran oder irgendein reicher Mensch, sondern das sind ja einfach Fans, die das für Fans machen. Ja. Und die haben das vor 2 Jahren gut auf die Beine gestellt, auch finanziell. Und ich kenne auch, habe jetzt jemanden darüber wieder kennengelernt, der aus Mannheim, Heidelberg ist, der liebe Marco, Grüße gehen raus. Marco war 2023 dort gewesen. Und der hat gesagt, es war saugeil. Also er hat mir viel erzählt. Und gibt vielleicht mal eine Sonderfolge dazu, muss mal schauen, wie ich das mache. Und dieses Mal war es halt so, die haben wirklich nur $8,000 zusammengekriegt. Und dafür bekommst du, glaube ich, noch nicht mal die Miete raus, wo die da für diese Convention Center bezahlen müssen. Und die haben dann den Cut gemacht. Ich habe mich noch gewundert, 2 Tage vorher, bevor die abgesagt haben, war ich auf deren Webseite, um Recherchearbeit zu machen. Und da stand, die Seite ist under construction. Und dachte ich, okay, alles klar. Und dann habe ich diesen Link unten gesehen mit Spenden und drückte da so drauf und denke mal, oh, $8,000 nur bis jetzt. Oh, das war wirklich schwach. Und dann 2 Tage später quillt mein Handy über abends mit Nachrichten. Ich war gerade auf der Arbeit, gerade Pause gemacht und schaue so drauf und denke mir, und jeder, oh Gott, das Fyfest wurde abgesagt, das tut mir so leid. Gregor hat mir direkt Sprachnachricht geschickt, der Clemens hat mir was geschickt, ja, Sarah Tamara, also vielen, vielen lieben Dank, aber es ist. Und jetzt, wenn ich das natürlich vorher gewusst hätte, dann hätte ich gesagt, komm, Fyfest, ja, gibt's ja nicht dieses Jahr, gehe ich halt auf die FedCon, aber ja, ja.
Naja. Ja, gut, das weiß man halt vorher nicht.
Ja, ne?
ja.
Das stimmt. Ja. Jetzt schauen wir mal, wir haben nächste Woche fahren wir jetzt ins Reisebüro und sprechen mal mit unserem Reiseberater des Vertrauens, ob man da was machen kann, weil Minnesota ist jetzt nicht gerade die Anlaufstelle Nummer 1, wo ich sage, da muss ich jetzt hin. vielleicht können wir irgendwie die Flüge noch umbuchen. Und das Hotel, das können wir ja einfach stornieren, das kann man 5 Tage vorher noch stornieren, also das ging noch. Also da kriegen wir das komplette Geld wieder zurück. Also deswegen, das ist alles gut. Also da bin ich jetzt beruhigt, weil das wäre dann nochmal ein ordentlicher finanzieller Schaden dann gewesen. Also,
ja gut, aber vielleicht kann man so einen Inlandsflug machen und dann irgendwo hin.
Ja,
und so
genau. Und vielleicht können wir da was, irgendwie so ein Roundtrip, wie man so schön sagt in den USA, und dann können wir das irgendwie ummodellieren. Mal schauen, wie wir das machen. Das sollte er uns mal erklären. Ich hoffe, dass das klappt. Ja, und ich habe gesehen.
Ja, vielleicht einfach nach Washington und einen netten Plausch im Oval Office.
Nee. Lass mal gut sein. Also, dem sein Groß...
Überraschungsausgang. Man weiß immer nie, wie jetzt was kommt irgendwie. So wie Geisterbahn.
Das ist eine Geisterbahn dort, ja, genau. 10 Kilometer von uns weg ist ja dieses, ich hab's ja auch schon mal erzählt, wohnt ja die Familie Trump. Und da ist ja der Großvater ja dann auch ausgewandert. Und jetzt wird bei uns schon rumgezickt hier in Rheinland-Pfalz, ob das wirklich sein der vom Großvater der Geburtsort wird, weil jetzt irgendwelche Ahnenforscher jetzt 10 Kilometer weiter denken, da ist halt doch dann dort geboren und dort geboren, wo ich mir denke, oh, it doesn't matter, fuck you, ist mir doch scheißegal, wo der geboren ist. Also, also wer hätte lieber, ich sag es lieber nichts. Nee, Gedanken sind frei.
Ja, okay. Aber ich glaube, die Richtung verstehe ich. Okay. Mal gucken, ob ihr irgendwelche USA-Touristen dann da kriegt oder so. Oder die so Trump-Fans oder
bestimmt.
So. Sieht ja nicht so aus, als hätte Trump selber Interesse bis jetzt. Aber
nee, gut, der hat kein Interesse.
Ich muss ja erstmal rauskriegen, wo Europa überhaupt ist.
Oder ja, so. Das wird er wahrscheinlich auch nicht so hinkriegen, das stimmt.
Ja gut, er hat ja fähige Berater, die wissen das bestimmt. Okay, aber es ist schade mit dem Fallfest. Ja. Das ist natürlich super schade. Das ist natürlich
wirklich bitter. Das hat mich wirklich sehr geärgert. Das hat mich auch tagelang beschäftigt, weil da auch schon so viel im Vorfeld schon so viel Vorarbeit und Kontakte auch geknüpft habe. Ich hätte zum Beispiel, du weißt es ja schon, dass wir angeschrieben wurden von einem Dokumentarfilmer, der dieses Millennium After Millennium gemacht hat. Und wir wollten jetzt mal antesten, ob mein Englisch ausgereicht hätte, dann hätte ich vielleicht 2, 3 Sätze oder 4, 5 Sätze zu unserem Podcast dort drüben bei dem gesagt und der hätte mich natürlich auch aufgenommen dann, aber ja.
Ja gut, aber hat sich jetzt alles erledigt.
Meet and Greet.
Also erstmal.
Ja, Meet and Greet mit Chris Carter war geplant gewesen. Mit Nicolas Lia ein Fotoshooting mit Mitch Pileggi ein Fotoshooting, alles schon geplant. Och. Ja, das ist alles. Ja, die haben, aber das muss man wirklich fairerweise sagen, ein paar Tage später sind die Gelder auch schon wieder zurückgekommen. Also das ging jetzt ruckzuck, also wirklich. Also deswegen, die wollte ich jetzt nicht nachsagen lassen, aber so schade eigentlich, weil so viel geplant war. T-Shirt war geplant, ich habe mir schon überlegt, wie es aussieht. Ich wollte so ein paar Flyer auslegen. Ich hätte jetzt so eine Videostory dann bei Instagram abends dann immer rausgehauen. Also natürlich nach amerikanischer Zeit. Schade.
Ja, schade. Vor allem, weil die Überschneidungen zu Millennium sind halt so groß. Ja, genau. Das wäre echt cool gewesen. Ne? Das wäre so cool gewesen. Aber na gut.
So spielt das Leben.
Schade.
Aber ich habe gesehen, du hast sehr, sehr viele coole Fotos gemacht auf der FedCon. Sogar deine Maske ist habe ich gesehen, weggegangen von dir und auf einen anderen Menschen übergegangen.
Ja, da gibt es tatsächlich Leute, das ist jetzt der neueste Fetisch irgendwie. Man muss Lennox immer machen, weißt du, so wie im Fußballtrikottausch. Und ich habe da mit einem Mandalorian Helm und Maske getauscht. Mhm. Und dann hat tatsächlich Alexandra irgendwie meine Maske getestet.
Cool.
Ja, es war ganz schwierig, weil ich musste natürlich irgendwie, die durfte ja nicht mein richtiges Gesicht sehen, deswegen musste ich das irgendwie im Dunkeln machen und so weiter. Das war alles super kompliziert. Aber so auch hinterm Tisch und alles super Sache. Mhm. Aber wir haben das Foto hingekriegt und das ist das Wichtigste, genau. Und Das war cool. Also, das war lustig. Ich wollte die tatsächlich so posten immer, dass ich immer behaupte, das wäre ich oder so. Und dann gucken wir. Ja, weil ich glaube, viele gucken gar nicht so genau auf die Bilder, ne? Habe ich immer so gedacht. Aber war dann doch so auch bei den Mandalorians und haben echt viele, weil bei den Mandalorians auch so, ist es schon so komisch, wenn du dann, wenn der Mandalorian die Lennox-Maske hat und irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, das ist jetzt Lennox, auch wenn die Statur irgendwie nicht stimmt oder so. Und weil es ist halt das Gesicht und so. Es ist ganz komisch. Aber trotzdem waren alle haben sofort gemerkt, dass das nicht der Lennox wirklich selber war. Also das hat mich fast gewundert, weil ich denke, man scrollt ja immer so schnell durch und so. Und denkt man, ja, okay, die Maske, zack, okay, das ist der wieder. Statt eben so den feinen Unterschied zu sehen. Ja, genau, aber solche Sachen habe ich da gemacht, ne? Das war schon lustig. Ansonsten, genau, die Sarah Tamara habe ich da getroffen. Alexandra natürlich, Frank und Sandra, ja. Die hatten einen Podcast-Workshop. Genau, und ich hatte ja mal einen Kurzgeschichten-Workshop und das war alles super cool. Das war das erste Mal, dass ich überhaupt einen Workshop gemacht habe auf der FedCon. Ja. War geil, also hat Spaß gemacht. Und vor allem, das hast du ja auch schon mal gemacht.
Genau.
Du bist ja dann auf der Opening und Closing Ceremony dabei, irgendwie, wenn du das
richtig willst. Genau.
Das heißt, du laufst über die Bühne, ne? Genau. Ja, und da ich ja so ein bisschen Stage-geil bin, war das natürlich cool. Und vor allem das, was ich halt wirklich cool fand auf der beim zweiten Mal, also dem der Closing, da war das dann so, sind wir halt so über die Bühne und haben erstmal gewartet, dass wir quasi, dann wird ja dein Name gesagt, dann läufst du quasi einfach über die Bühne und das war's dann auch schon. Und ist halt schon
toll.
Riesenraum, ist ja toll, ne, genau. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute in diesen Raum reingehen,
knapp
diesen
3000, Saal. Ist. Glaube ich, waren's.
Ja. Was? Ja, ja. Okay. Ja, kann sein. Das kann sein. Ich glaube, 6.000 waren insgesamt und ist ja auch nicht, da darfst du ja mit dem Tagesticket auch nicht rein und so. Ich habe erst mal gedacht, wieso, ne? Ja, aber weil dafür reicht es dann eben doch nicht, ne? Wie auch immer, jedenfalls, dann habe ich halt so gewartet und so und dann habe ich halt, man steht dann so in der Reihe und dann saßen halt so Jonathan Frakes und alle, die saßen dann so am Tisch da hinten und haben halt gewartet, bis die drin
waren. Ja, ja,
und,
das ist schon geil.
Das war schon irgendwie, genau, und das war dann irgendwie cool. Ne? Das war, glaube ich, mein größter Nerd-Moment eigentlich, der FedCon so ein bisschen, wo du dann für eine Millisekunde denkst, ja, du bist jetzt so Teil der Crew,
ja,
weißt du?
Ja.
Und natürlich hast du mit denen nichts zu tun und so. Ich hatte auch, die haben am Donnerstag schon aufgebaut. Und da bin ich dann mal wirklich, es gibt halt, wir sind ja immer, wenn du die Empore hochgehst, also auf dem ersten Stock läufst du ja immer direkt auf den Bücherstand zu, da saßen wir jetzt auch. Und wenn du ja um die Ecke gehst, da ist diese berühmte dunkle Tür, also mit den dunklen Scheiben, wo irgendwer vorsitzt dann immer während der Con, wo nämlich die Stars hinter verschwinden. Ne? Und ich habe mich halt immer gefragt bei den ganzen letzten Cons, wie sieht's dahinter aus? Und am Donnerstag, als eben keiner da war, bin ich halt da mal durchgelaufen, ne? Weil da war halt noch nichts, ne? Und dann habe ich halt so gesehen, wie jetzt so der VIP-Bereich aussieht und dass du halt von oben nochmal auf die Bühne kommst und da waren auch schon die ganzen Kühlschränke mit so schon bestückt so mit Getränken, aber immer so Vorhängeschlösser vor, dass du nichts rauskramen konntest und so. Und es war schon interessant, aber jetzt habe ich diese Blackbox sozusagen, die ist jetzt in meinem Kopf jetzt gefüllt. Also ich weiß jetzt, wo Jonathan Frakes und die ganzen Leute dann alle sitzen, wenn die quasi mal hinter der Bühne sind oder so, wo die dann relaxen und so. Es hatte so ein Fanboy-Touch bei mir diesmal sehr stark.
Ja, ja.
Ne?
Das war schon cool. Ja, du wirst ja auch am Anfang, auch bevor du auf die Bühne gehst, nochmal so richtig instruiert. Wir können ja mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ist ja kein Problem. Also du wirst ja danach aufgestellt, wie wir aufgerufen werden, ne? Also ist ja klar. So, und dann hieß es, bitte nicht mit den Stars direkt sprechen und so. Ja, was macht einer der Stars? In Anführungsstrichen Star, der eine Schauspieler von The Orville, der Mark Jackson, der spielt so eine Art Roboter, spielt der dort. Jetzt fällt mir der Name nicht ein von dieser Figur. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der hat mich angesprochen und sagte, oh, na, geht's ja gut. Und ich dachte so, ich darf die nicht ansprechen, aber die dürfen mich ansprechen.
Die sind teilweise ja mega
entspannt. Ja, genau. Die sind mega entspannt.
Ja, so umgeht's.
Mega entspannt.
Ja, du darfst sie nicht ansprechen, du darfst aber angesprochen werden. Das ist schon in Ordnung. Ja, die sind auch teilweise, ich glaube, die meisten sind auch wirklich total, total entspannt.
Genau. Also es war's ja auch, die waren total entspannt. Und dann bist du ja aufgerufen. Das ist halt schon so ein geiler Moment, wenn dein Name aufgerufen wird und du kommst da raus und dann hast du dieses Gegenlicht da. Du siehst ja dieses Publikum ja gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl gehabt. Das ist natürlich, siehst du schon die unteren Ränge, aber wenn dann halt das Licht direkt auf dich drauf scheint, schon komisch. Und dann hieß es ja auch wieder zügig von der Bühne runtergehen. Ja. Ne? Also da war schon durchgetaktet alles. Also bei uns damals.
Ja, ja, und du musst erst mal gucken, wo geht's überhaupt runter in diesem Riesending. Ja. Und dann ist das doch verdammt groß, ne? Und
ja, schön, aber war toll. Also toller
ja, Moment. Und genau, das war echt super lustig. Und von wegen Stars war auch so hier J.G. Hetzler, dieser Klingone aus. Aus, ist das Deep Space Nine oder so? Ich bin ja nie
so. Das ist, glaube ich, Deep Space Nine, ja. Hm?
Der J.G. Hetzler. Und der war auch tatsächlich bei uns am Bücherstand, ne? Ich bin ja nicht so der Ober-Star Trek-Nerd, muss ich zugeben. Deswegen kenne ich die ja alle nicht, bis auf Jonathan Frakes. Mhm. Und wir standen irgendwie am Bücherstand, so ganz, ganz entspannt und cool. Und weil da hatten wir, war noch ein Kollege, Science-Fiction-Autor, der hatte so ein paar Bücher, die er aus seinem Bücherregal loswerden wollte. Der hatte so Bananenkisten mit gebrauchten Büchern und da auch ein paar englische. Und dann hat der Hetzler da so durchgeguckt und dann meinte ich auch, ja, ne, wir haben englische Bücher. Und er so, aber die habe ich alle
schon. Ja, klar.
Und ich dachte so, okay, ja, ne, und dann habe ich halt erst später gerafft, dass das der ist. Ich dachte, das wäre halt irgendein Kongast, ne, und ich habe das überhaupt nicht verstanden, dass das, und dann ist der Hetzler, ne, und jetzt so, okay.
Ja, okay.
Super nett und so. Aber der ist halt ganz normal shoppen gegangen da irgendwie, ne? Und dann ist mir erst, als er dann vorbei war, ist mir aufgefallen, dass er so eine Begleiterin dabei hatte, so die, weißt du, immer so, dann die sind ja alle so in Begleitung, die Stars, damit wo es da zum Hotel geht und was dann wie wo. Ja. Aber das war schon irgendwie lustig. Und der war ganz cool, der war dann interessiert. Sobald der englische Bücher gesehen hat, war sofort, alles klar, direkt mal gucken. Ne? Und das war sehr, also sehr angenehm, muss ich sagen. Das war sehr
der cool. General Martok, habe ich gerade mal nachgeschaut.
Spielt. Genau. Ja, ja.
Space Nine, ja. Ja, schön. Also das.
Ja, jedenfalls, das war eigentlich die Geschichte. Und jetzt habe ich noch ein Vorwort geschrieben für eine Anthologie. Mhm. Habe ich abgegeben, habe ich aber noch nichts von gehört. Okay. Ich habe das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ich muss eine Kurzgeschichte für eine andere Anthologie, da muss ich nochmal drüber lesen, bevor die quasi in Druck geht. Aber ansonsten habe ich mal alles freigeschaufelt jetzt irgendwie. Jetzt bin ich wirklich wieder am Schreiben. Also das muss jetzt wirklich mal sein, weil es waren einfach zu viele. Also die ganzen letzten Monate, da ich auch immer noch Lesungen hatte oder auch Workshop hatte und so, ich habe das total unterschätzt, weil ich dachte dann immer so, ja, das hast du ja schon mal gelesen. Ja. Ach da, komm, Workshop, mein Gott, ne, ist jetzt auch nicht so wild und so. Aber das Problem halt immer, die Lesungen zum Beispiel von Baby Witch, die sind halt mal, hast du mal eine halbe Stunde, mal hast du 15 Minuten, mal hast du eine Stunde, ne? Und da musst du halt jedes Mal gucken, was du erzählst, damit das auf die Länge passt und welche Stellen du liest und in welchem Kontext das ist und so weiter und so weiter. Und dann bereitest du es halt vor und irgendwie, ja, am Ende fällt das Schreiben dann doch hinten runter. Du hast die Anfahrt und diese ganzen Sachen. Und jetzt ist endlich, also jetzt habe ich das Vorwort letzte Woche abgegeben. Da habe ich nämlich auch schon so eine Anthologie, wo ich schon gesagt habe, nee du, ich habe echt keine Zeit zu schreiben, das geht gar nicht. Und dann, ja, schade, wir hätten dich gerne dabei gehabt. Und dann kam aber kurz danach, haben sie mich dann gekriegt mit, ja, würdest du wenigstens das Vorwort schreiben? So ein Vorwort dachte ich mir, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, ist auch nicht so lang. Okay, mache ich mal. Mhm. Aber völlig unterschätzt, wie schwierig das ist, so ein Vorwort zu schreiben, weil ich das auch noch nie gemacht habe. Weil du musst halt irgendwas, weißt du, so eine Einleitung schreiben, warum jetzt das Buch, was du so liest, so toll ist. Also so jetzt nicht, aber ne, du musst ja Spaß haben oder Lust drauf kriegen, jetzt dieses Buch zu lesen und irgendwie auf das Thema eingehen. Und das war wie so ein journalistischer Beitrag. Ich will jetzt auch noch nicht sagen, worum es genau geht oder so, weil das ist noch nicht kommuniziert, aber da habe ich mir auch wieder schwerer getan, als ich das gedacht habe. Und jetzt bin ich froh, dass der ganze Mist jetzt erstmal, als was jetzt Mist, ne? Aber dass ich jetzt wirklich mich mal auf mein Kerngeschäft konzentrieren kann. Weil auf der FedCon waren schon ein paar Leute, die zum Stand gekommen sind und gesagt haben, du, sorry, aber ich habe die Bücher alle von dir. Mhm. Ich brauche was Neues. Ja. Und ich so, ja, okay.
Die Leute brauchen Futter.
Ja, und das habt ihr jetzt Lennox nicht verstanden, dass jetzt die Nebentätigkeiten aufhören müssen. Das Kerngeschäft muss jetzt her. Nee, aber sonst ist auch, reden ja schon wieder ewig.
Ach, alles also, gut.
Das ist so, was bei mir los ist.
Ja, ja. Ja, wir sind ja auch gestern gerade aus Palermo zurückgekommen, aus Sizilien, wo ja gerade momentan Ätna so ein bisschen brodelt. Und habe gerade ja schon dir im Vorgespräch erzählt, dass ja Sizilien immer noch nicht so richtig mafiafrei ist. Also es ist eine schöne Innenstadt, wirklich toll, kann ich jedem empfehlen. Sobald du aber außerhalb des touristischen Gebiets bist, wird's dreckig, laut, wild, verrückt. Also die rasen da mit Motorrädern, Mofa durch, die, jeder greift dich an, jeder hatte die beste Pizza, jeder hat die, ja, wenn du über den Markt läufst, jeder hat die besten Tomaten, also es ist Wahnsinn. Ich habe gedacht, oh ja, du hast das Beste, aber gerade eben hat vor 10 Sekunden der gesagt, der hat das Beste. Also, ne, also die sind halt wirklich sehr, sehr wild dort unten. Also das muss ich echt so sagen, also von dieser ganzen, ach, ich kann es gar nicht beschreiben, von diesem ganzen ja, Herzblut, das die da haben, also, das ist Wahnsinn. Und da ist auch nachts laut, ne, okay. Also in den Straßen und dauernd fährt die Kripo durch, okay. Also wie im Film, ne, mit Blaulicht und die rasen da über die Kreuzung, ohne links und rechts zu schauen. Also wenn du da drüber laufst, dann wirst du wahrscheinlich einer Sammlung fehlen. Also, die sind da wirklich sehr, sehr rigoros. Und da gibt's ein Label, das nennt sich Mafia-frei, also nur Mafia. Das heißt also, wenn du da irgendwo ins Geschäft reingehst und dann hängt da so ein Aufkleber, so ein grüner, da steht dann nur Mafia, dann weißt du, okay, die zahlen angeblich, jetzt mache ich natürlich Gänsefüße in der Luft, kein Schutzgeld. Dann gibt es so eine vom Touristikzentrum Palermo, so von dieser Informationstouristikzentrum, gibt es so eine Art Broschüre, wo du aufklappen kannst, einen Stadtplan, und da sind alle Geschäfte eingezeichnet, die natürlich kein Schutzgeld zahlen. Also das ist dort, du als Horrorautor hättest wahrscheinlich in Anführungsstriche auch deine Freude gehabt. Also da gibt's gibt's zwei Dinge. Also einmal gibt es einen Keller, wo du reingehen kannst, wo wirklich konservierte Leichen aus dem 14., 15. Jahrhundert aufbewahrt sind. Also das ist absolut gruselig, also absolut. Also schon fast ekelhaft, also weil die sehen wirklich so echt aus. Also sie sind ja auch echt, ja. Also von Kind über Erwachsener bis zum alten Opa ist da alles dabei. Ja, die sogar noch Klamotten und alles anhaben und die sind wirklich gut konserviert. Und das geht ein paar Meter, das Ding, ja. Und dann gibt's noch so ein No-Mafia-Museum und da hängen Bilder drin von zum Beispiel von erschossenen Personen und so, wo dann wirklich die halbe Gehirnhälfte da auf dem Boden liegt.
Okay.
Also wo ich dann denke, okay, also da gehst du so naiv da rein und dann schaust du dir dann die ersten Bilder an und denkst, oh shit. Also Wände voll mit Leichen, Wände voll. Also was die da unten da abziehen, Wahnsinn. Und es kann mir keiner erzählen, dass die da heute nicht noch einen Einfluss haben, glaube ich nicht. Also kann ich aber gerne mal so noch alles erzählen, außerhalb des Podcasts.
Aber klingt auf jeden Fall interessant. Ja. Also vor allem, wenn es an jeder Ecke die beste Pizza gibt, dann muss man sich ja nicht groß entscheiden. Das ist ja super.
Die waren auch wirklich alle gut, wirklich alle.
Ja. Siehst du? Okay, ja cool.
Ja, ja. Nice. Und deswegen ist auch heute die Folge so spät rausgekommen. Ich weiß nicht genau, also heute haben wir noch den 14.06., aber ich bin mal gespannt, ob die dann morgen, also auch für euch der 15., vielleicht ab 8, 9 oder 10 online ist. Das werden wir sehen. Aber sie kommt auf jeden Fall noch am 15. raus. Also das möchte ich auf jeden Fall, dass die noch am 15. rauskommt. Schaffen wir.
Wer sie jetzt hört, der hat sie auf jeden Fall
bekommen. Genau, definitiv. Also. Der lebt jetzt im Hier und Jetzt.
Der lebt, genau. Ja, was haben wir denn hier? Eulen und Hähne Teil 1.
Ja, Eulen und Hähne, genau.
Und also Owls heißt die im Original.
Genau,
ne?
Owls.
Also nur Eulen.
Genau, Folge 1, genau. Das ist so eine Folge, kann man ja gleich mal einsteigen, die 1998 am 6. März veröffentlicht wurde auf Fox. Und bei uns in Deutschland fast 2 Jahre später, am 17. Juli 2000, in Pro7 und da sieht man jetzt schon mal die Einschaltquoten, die gehen nach unten, obwohl das eigentlich in meinen Augen eine gute Folge ist, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, aber die Einschaltquoten in Amerika waren nur 5,5 Millionen, das ist also, wenn man überlegt, so im Schnitt waren das ja immer so 6,5 Millionen, also fast 1 Million mal weniger, Pi mal Daumen, ne? Und Autoren, ja, dazu nehmen wir jetzt mal gar nicht viel sagen, Glenn Morgan und James Wong und Regie hat Thomas J. Wright geführt. Das ist ja jetzt mittlerweile auch ein bekannter Millennium-Regisseur.
Genau.
Ja, und der hat Eulen und Hähne gemacht. Konntest du dich an die Folge noch erinnern? Kurz vorweg? Nee, gut. Ich auch nicht mehr.
Wie immer.
Ich konnte mich schon an das eine oder andere, aber so, wenn du mich jetzt gefragt hättest, mach mir eine kurze Inhaltsangabe, hätte ich gesagt, nö, kann ich nicht. Mal zusammengekriegt. Nee. Aber wir sagen, steigen wir doch mal in die Folge ein. Und zwar steigen wir ein in Damaskus, Syrien. Und als ich die ersten paar Sekunden gesehen habe, man sieht ja am Anfang so eine Moschee und dann so ein Platz, der Innenhof der Moschee wahrscheinlich darstellen soll oder dieses Moscheegeländes. Da dachte ich im ersten Anblick, oh, James Bond, irgend so eine Räuberpistole, irgendwie so ein Spionage-Agentenfilm. Da rollt so ein Auto in diesen Hof rein, hat kein Licht an, ist dunkel. Es ist so ein SUV, glaube ich. Und es ist nachts 1:30 rum. Und Moschee heißt diese Moschee. Und die fahren da rein, ganz langsam in Schrittgeschwindigkeit, halten da an. Und dann hast du schon so, was passiert da jetzt gleich? Da gehen die Türen auf, überall, du siehst so Soldatenstiefel, Leute, die schwarz angezogen sind, vermummt sind, schwer bewaffnet auch sind dann. Also die haben ja alle Maschinenpistolen umhängen und so weiter und haben so Skimasken wie beim Banküberfall, ne? So, wie man das kennt so aus den Krimis. Und die haben so eine große Kiste, die da tragen. Und die packen die natürlich auch aus und holen dann wieder ein anderes Gerät raus und fangen da an, so eine Art Sondengang kann man es nennen, machen die da, ne? So ein Echolot.
Ja, genau, die gucken, was halt im der Wand ist, beziehungsweise im Boden ist und so, ganz genau, ne?
Ja, also richtig so schon
modern. Oder so Infrarot, keine Ahnung, was das genau ist.
Ja, aber so wie man so schon gesehen hat, diese Sondengänger, da, die wo doch über die Wiesen da laufen und irgendwelche Münzen suchen und sowas. Stimmt,
das gibt's hier viel.
Hast du diese rote Kiste, wird nämlich dann irgendwie an etwas angeschlossen und dann tragen die rum und glaub sogar an eine Autobatterie oder so. Und da siehst du auch ein Display mit irgendwelchen Farbspektrum drauf und die fangen dann an, den Boden da abzusuchen, ganz langsam. Die dann schauen natürlich rechts und links, dass da nichts passiert. Die sichern sozusagen die zwei Jungs, die das machen, da ab. Ich glaube, das ist ein Echolot, ja, genau. Also ihr könnt mich auch gern korrigieren. Ja, und dann irgendwann entdecken sie natürlich irgendwas. Und dann sagt er, halt, stopp, der eine, und sagt, Moment, da müssen wir jetzt mal schauen. Und dann schaut er sich dieses Display genau an und erkennt auf diesem Display, ich hätte ja da nichts auch gekannt, das ist so wie wenn ich beim Arzt bin und der auf ein Röntgenbild sieht, schaut und sagt, da ist der Knochen gebrochen und ich denke mir so, so ungefähr sieht das auch aus oder Ultraschall, das ist ja noch schlimmer, da siehst du ja überhaupt nichts drauf. Und dann holen die so eine große Hildi raus, so ein Hammer, so ein...
Ja, so ein Presto-Farmer eigentlich, ne? Ja, genau. Ja.
Und die fangen da an, den Boden da aufzuhämmern. Das macht natürlich auch Krach, ist ja logisch. Also das bleibt ja nicht aus. Und so die Arbeiten beginnen so und auf einmal, urplötzlich, erscheinen da im Hintergrund irgendwelche anderen Personen. Man sieht so gleich so irgendwie so Europäer, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also nicht,
ja.
Es wirkt jetzt nicht gleich, dass man jetzt sagt, okay, das sind jetzt Syrer Also man weiß, hier stimmt irgendetwas nicht. Und dann sagt er sowas wie, this is who we are, ne? Glaube ich, sagt er sogar. Also das sind...
Also sagen die Untertitel, ne?
Sagen die Untertitel, genau.
Der redet ja irgendwie Arabisch
oder sowas, glaube ich. This is who we are. Und dann wissen die, alles klar, der gehört zu uns. Und dann fängt der andere an wieder mit seinen Arbeiten und fängt da an rumzubohren im Boden. Und einer, der wie gesagt, wo jetzt dazugekommen ist, macht dann so nach dem Motto, halt, hör mal auf jetzt. Klar, verständlich, weil da könnt ihr dann das, was gesucht wird, vielleicht kaputt machen. Und dann kommt etwas zum Vorschein. Ja, und die machen dann den ganzen Dreck und das Geröll weg, ja, mit den Händen. So eine Art, für mich war es zu dem Zeitpunkt ein Brett oder ein Ziegelstein, habe ich am Anfang gedacht. Ja, irgendwas, was halt nicht gleich so definierbar ist, ne? Ja, und die holen das dann raus und begutachten das Ding, was sie da rausgeholt haben. Ja, und dann passiert natürlich was. In so Räuberpistolen oder Spionagefilme muss ja natürlich jetzt noch ein bisschen Action passieren. Und ja, wir sehen, dass irgendwo im Hintergrund an so einem Fenster, das so schön vergittert ist, einer zum Vorschein kommt mit so einer silbernen Pistole und die dann schon beobachtet. Und da kommen überall dann aus jeder Seite irgendwo kommt dann Schütze auf einmal. Ja, die haben natürlich so Laserpointer auf ihre Pistolen, ist das aufgefallen? Die dann anfangen, dann mit diesem Laserpointer auf diese Vermummten zu schießen, beziehungsweise am Anfang erst zu zielen. Ich glaube, die sind dann zu zweit, glaube ich, die Jungs. Und die machen dann mal so,
sind nur zwei.
Die machen da diese schwer bewaffneten, paramilitärische Einheit ja wirklich nieder. Also die sind da rumballern und fast jeder stirbt. Und einer dieser zwei rennt dann auch auf diesen Platz. und möchte natürlich, nee, der andere rennt auf den Platz, der dieses Huviar, der möchte dieses Ausgrabungsstück schützen sozusagen, und dann kommen die zwei anderen auf ihn zugelaufen und ja, schauen sich das Ganze nochmal an, und wie sie dann sehen, ah ja, das ist das, was wir suchen wahrscheinlich, erschießen sie dann nicht den Mann. Das denkst du nämlich am Anfang, sondern der erschießt die anderen beiden. Hast du das gleich am Anfang verstanden, war das für
dich? Genau, weil nämlich die haben ja komplett freies Feld irgendwie, ne? Die können den, also der kann sich ja nicht mehr so ein Stück Brett irgendwie wehren. Der hält das auch nicht so richtig vor sich, der hält das eigentlich so nur schräg, ne? Nur sagen wir mal ja, aber so fest halt einfach, ne? Aber jetzt nicht so als Schild oder so, es würde auch nichts bringen. Und dann haben die aber beide Ladehemmungen, diese Typen. Also die sagen da so, ah ja, cool, ja, ne, so vergiss es, geh besser mal in Deckung, aber macht er nicht. Und dann haben die Ladehemmung und dann schießt er auf die beiden. Also irgendwie sieht's so aus, als hätte dieses Holzstück ein böses Omen gebracht für unsere beiden Schützen.
Ja.
Genau. Und da sind die tot und dann geht er irgendwie zu einem anderen Typ, der im Auto sitzt oder so, den der irgendwie mitnimmt. Hier unser Typ, der mit diesem Holzbrett. Und dann sagt der im Auto sitzt, der Fahrer sagt dann so, ja, da ist ja Blut drauf und so, das ist bestimmt das Blut vom sowieso. Und er sagt, nee, da ist das Blut von Jesus Christus. Und dann versteht man halt irgendwie, das ist also das Kreuz, auf das Jesus genagelt wurde. Also das ist das, was die da ausgegraben haben letztendlich.
Genau, das ist das Kreuz der Kreuzigung, ne? Ja, was sie da jetzt gefunden haben, da in dieser Moschee. Was ja im ersten Augenblick eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, ne? Denkt man ja sich, warum sollte jetzt gerade ausgerechnet das Kreuz oder das Stück vom Kreuz dort vergraben sein, aber das hat ja alles natürlich seine Gründe. Ja, dann kommen wir schon zum Vorspann wieder. Zu unserem geliebten Vorspann. Und
genau, es gibt kein Zitat. Ja,
genau, ich wollte gerade was sagen, ne? Es war mal wieder kein Zitat dabei. Also das lassen Sie im Moment komplett aus.
Ja, vielleicht haben Sie keine Zeit. keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind wir danach in der Küche, glaube ich, irgendwie oder so. Und Frank und Jordan sitzen da und Jordan macht so Hausaufgaben. Und sie hat so ein Schulbuch oder so, wo so Tiere drin sind. Also so
Rund, ne?
Ja, sowas. Und sie muss aber die Wörter sagen und aufschreiben. Also es geht dann irgendwie Hund, Kuh, Eule und sowas. Und Frank ist so ein bisschen, sagt ja, super, toll, toll gemacht und so. Und dann geht auch sein Pager schon los. Und er ruft diese Nummer an. Und dann kriegt er eigentlich nur so ein ganz seltsames, fast wie so ein Gedicht irgendwie gequatscht, wo er so sagt, hier die Hähne wollen den Hof wecken, aber die Eule, die weiß, dass es noch mitten in der Nacht ist und irgendwie die Füchse sind unterwegs und der Herr schläft das ist es, was wir sind. Und Frank so, okay.
Also wäre ich auch verwirrt bei so einem Anruf.
Ja.
Und man hat halt wieder diesen kurzen Familienmoment gehabt und der natürlich wieder jetzt gestört wurde durch den Pager, aber mit einem verwirrenden Anruf beziehungsweise einem verwirrenden Rückruf. Ja, und wir sehen, man hat lang...
Das war bestimmt Werbung.
Ja, wahrscheinlich. Heutzutage hättest du Instagram oder Facebook wahrscheinlich drauf und früher war es halt so.
Genau.
Irgendwie in dem analogen Zeitalter war es halt doch so. Ja, und was ich gerade eben sagen wollte, Catherine ist mal wieder da, ne? Catherine, ist so in so einem ganz schlechten, miesen Büro, so das total nach Fernsehstudio aussieht. Ich weiß gerade, ob dir das überhaupt aufgefallen. Ich dachte so, oh Gott, vielleicht liegt das wirklich mittlerweile an meinem Parteifernseher, keine Ahnung. Aber das sah so künstlich aus.
Mich hat das auch an dieses, es gab doch mal diese Folge.
Mit dem Rechtsanwalt? Sorry, wenn ich jetzt kurz...
Nee, die Folge, aber hat auch was mit Rechtsanwalt zu tun, und zwar die Folge mit diesem Autor, weißt du noch, dieses Scientology...
Ach so, das ja, nee.
Die Folge. Und da saßen doch irgendwann, saß doch auch Frank und Peter, glaube ich, saßen doch irgendwann in diesem Büro, wo dieser Scientology-Typ, der mit den kurzen Hosen und so, wo dann auch David Duchovny irgendwie mit den Postern da hing. Und mich hat das voll an diesen Raum erinnert.
Definitiv, also es sieht wirklich genau so aus, also richtig so voll künstlich, von außen noch mit so einem komischen Tagesliegt-Projektor da irgendwie, dass es nach Tageslicht aussieht. Also es ist ganz, 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 ganz seltsam. Und Catherine, wie gesagt, ist da bei einem Vorstellungsgespräch. Sie sitzt hinter dem, vor dem Schreibtisch und hinten dran sitzt jemand anderes. Und es geht eigentlich darum, dass Boeing, wie ja viele wissen, sitzt ja in Seattle. Und die haben dort, wie gesagt, ihr Werk. Und die Catherine ist dort zu einem Vorstellungsgespräch. Und diese Frau, die mit Catherine dieses Vorstellungsgespräch führt, ja, die bietet ihr ja einen Job an, ne? Also das ist ein Jobinterview.
Das muss man. Ja, genau.
Ja. Und wir wissen ja alle, dass Catherine ja Psychologin ist, und da geht's halt auch so eine psychologische Arbeit eigentlich. Sie redet kurz mal darüber, dass sie in einem Klinikum gearbeitet hat, die Catherine. Und sie will halt jetzt mal genau wissen, was das Unternehmen da überhaupt macht. Und die sagen dann, ja, wir haben einen Vertrag mit Boeing. Und wie gesagt, unsere Mitarbeiter, ja, die müssen halt sich dann, wenn sie dann hier neu sind, in den USA ist es ja halt auch mal so, dass du dann wirklich ein paar tausend Kilometer weiter irgendwo arbeitest dann auch und dafür auch umziehst. Also das heißt dann, also wenn du da im sonnigen Florida gearbeitet hast und dann auf einmal in den Washington State kommst, wo es immer nur Regen gibt, dann ist dein Gemüt nicht so gut.
Genau.
Und dann muss man halt mal zur Psychologin gehen.
Und dann kommt Catherine, die sagt dir hier,
cheer up. Genau, die sagt dann, führ mal Tagebuch und ja.
Genau.
Dann, ja, ist aber eigentlich schon sehr fortschrittlich für damals. Also das muss man sagen. Das gibt's ja heute. Ich arbeite ja auch für einen Großkonzern und da ist das ja auch wirklich so. Du kannst da wirklich irgendwo zu einer Art Sozialstiftung gehen und da dir Rat und Hilfestellungen holen. Also das ist nicht verwerflich und auch das ist auch wichtig, dass es so etwas gibt. Und ich finde es auch schon für damals 1998 wirklich sehr fortschrittlich. Also da hat Millennium schon einen kleinen Fortschritt.
Ja, es ist nur so, dass man so ein bisschen den Eindruck hat, also dass die so Catherine so abwerben wollen.
Ja.
Ne? Also die hat ja, also es klingt nicht wie ein Jobinterview, weil es Catherine so wirklich gesucht hat, sondern das ist immer so ein bisschen dieses, weil dann wird dann öfter auch gesagt, ja, sie haben ihre Hausaufgaben gut gemacht, ja, weil wir wollen ja auch genau die Leute, die wir haben wollen und so. Das klingt, irgendwie hat man so das Gefühl, jemand möchte hier, dass Catherine für die arbeitet so ein bisschen. Also es klang so ein bisschen wie, da habt ihr jetzt mal was ergeben und hat jetzt mal geredet und irgendwie, als wäre das alles so ein bisschen eingefädelt worden oder so. Also das ist so ein bisschen so der Eindruck, den ich so ein bisschen hatte. Also so unterschwellig. Und so ist es letztendlich auch irgendwie. Genau.
Ja, definitiv.
Jedenfalls hat sie diesen Job und das klingt alles ganz cool. Sie hat dann wenig Stress und so weiter für, genau, wie du gesagt hast, diese Mitarbeiter da zu betreuen. Das klingt schon fast wie so ein Teilzeitjob und hat sie auch viel Zeit für Jordan. Und danach sind wir jetzt wieder mit der Laura Means, die wir ja kennen. Das ist ja diese Engels- Versteherin, also die wie Frank auch so eine Gabe hat, nämlich die sieht diese Engel, was aber nicht so cute und schön ist, wie das vielleicht klingt, sondern die kündigen eigentlich immer Unheil an oder sowas. Und die ist ab und zu halt, gehört auch zur Millennium Group und ist ist bei einigen Folgen halt so dabei, so ein Counterpart, Sidekick von Frank. Und die sitzt irgendwie zu Hause und loggt sich jetzt in ihren Computer ein. Sie sagt dann auch so eine Formel da, nicht Soylent Green is People, sondern This is the beginning of a wonderful friendship aus Casablanca. Und dann geht es an, der Rechner an, aber irgendwie ist das so ein bisschen gehackt, weil jetzt hat man dieses Ouroboros-Symbol, aber da ist so eine Eule noch drauf. Also es ist irgendwie anders, das Symbol. Ja. Und da wird das Programm irgendwie beendet oder irgendwie sowas. Und also irgendwas ist komisch. Und dann sieht sie so einen Engel im Zimmer. Also sie sieht so ein weißes, gleißende Lichtfigur steht da irgendwie. Und sie findet das gar nicht lustig. Also sie ist da ziemlich aufgewühlt. Und das ist, für sie ist das ein schlechtes Omen. Das ist so, was diese Szene war. Ich freue mich ja immer, wenn Laura Mietz
da ist. Finde ich immer gut. Ich mag die. Ja, ich mag die auch. Und die sitzt auch in der Wohnung von Scully übrigens. Das ist genau das gleiche Set. Ja. Und sie dreht sich ja dann so langsam um, so nach dem Motto, oh nein, nicht schon wieder, habe ich so das Gefühl gehabt. Und sie wird ja auch dann auf diesem Engelslicht oder sowas auch geblendet und dann fängt sie ja auch schon an zu weinen, also so ein bisschen mit Tränen in den Augen.
Ja, die ist ja völlig, also nimmt sie extrem mit, ne, ganz ganz genau. Es ist also, sie belastet es richtig, diese Gabel, ne, das haben wir auch aus anderen Folgen
definitiv
schon mitbekommen.
Und wenn ihr diese Eule sehen wollt, diesen Ouroboros, wenn ihr nicht die Folge gesehen habt, einfach bei uns auf Social Media, bei Instagram könnt ihr draufschauen, da habe ich das gepostet, könnt ihr euch diese Eule anschauen, diese blaue, Computer-Bildschirm-Eule. Ja. Ja, und
das sieht total billig aus.
Ja, oh. Ja, natürlich, um Gottes Willen, das sieht wirklich billig aus, aber wie gesagt, ja, wir müssen nur mehr dran denken, eine Serie aus den 90ern und da, ja, da kann das schon mal passieren, ja.
Ja, das ja, stimmt.
Das ist auch nicht so schlimm. Und was ich jetzt an der nächsten Szene so toll finde, ich habe wieder so ein Agentengefühl gehabt. So, es hat mich so erinnert so an Cobra übernehmen sie, es hat so ein bisschen diesen Vibe.
So Mission Impossible,
genau.
Ja, ja.
Also du hast so diesen internationalen Flughafen, diesmal König Alia oder wie der heißt. Und das siehst du halt
in Jordanien.
Genau. Okay. Siehst du halt so, wie es halt im Flughafen so ist, ne? Da ist wieder so ein Röntgengerät, wo die Taschen reingelegt werden. Und dann kommt ein Gegenstand, ja, da hätte, glaube ich, jeder gute Security-Mensch mal gesagt, was ist denn das? Da kommt eine Holzkiste rein, auf einmal urplötzlich in diesen Röntgenapparat. Ja, und das ist total selbstverständlich. Da stehen da Soldaten außenrum mit den Kalaschnikows, ne? Was übrigens in den arabischen Ländern wirklich so ist. Also ich war jetzt ja auch schon in dem einen oder anderen und da stehen die wirklich schwer bewaffnet da. Also das ist ein bisschen anders da wie jetzt hier in Europa oder so. Und da fährt das Ding da durch und wird geröntgt. Und ja, dieser Typ, der muss ja dann auch irgendwann durch diese Personenkontrolle durchlaufen. Ne? Man muss dann, wie man sagt, diesen Metalldetektor, wo es ja dann auch piepst. Mhm. Und ja, da passiert mal gar nichts. Da dachte ich schon, oh, das geht vielleicht jetzt gleich los. Aber nö, der nimmt die Holzkiste wieder und klemmt die unter den Arm und läuft einfach weg. Und ich finde, das ist einfach kein alltäglicher Gegenstand. Nee, überhaupt nicht. Und ja, da läuft so 3-4 Meter und dann ist doch einer dieser, sag jetzt mal, Polizisten oder Grenzer, wo dann sagt, Moment, halt, stopp, kommen Sie mal zurück. Und da hat das Ding ja im Blick, ist ja logisch. Also wer würde das nicht machen? Also das sieht natürlich nicht normal aus. Und er sagt dann, wo wollen Sie hin? Ah ja, ich möchte nach London zu meinem Bruder. Machen Sie mal die Kiste auf, sagt er. Ja, und dann macht er die Kiste auf. Und hinten im Hintergrund sieht man wieder wie in so einem James Bond Film so ein Typ mit einem grauen Trenchcoat rumlaufen, der holt sich eine Tasche raus und du siehst sofort dieser Typ, der wo da vorbeiläuft, der sieht schon irgendwie sehr dubios aus.
Ja,
so richtig Bad Guy. Die haben gut gecastet.
Ja, total.
Wie die Holzkiste dann auf ist und dann kommt ein Koran zum Vorschein, der da so ein bisschen eingebettet ist in so Stroh und ja, dann guckt der Polizist oder dieser Grenzer nochmal drüber, schaut sich das Ganze an und merkt dann, okay, jo, ist in Ordnung soweit, ja, weil sonst ist ja nichts groß in der Kiste drin. Und der andere, der wieder im Dings drin steht, im Trenchcoat, der hat dann eine Zeitung, liest dann so die Zeitung ganz gemütlich, hat eine Tasche an der Seite stehen und dann kommt dann doch noch was unterm Koran zum Vorschein, nämlich so eine Art Piepser, ne? So ein, was auch der Frank hat, so ein Pager, irgend sowas.
Ja, so ein Pager.
Ja, genau. Der Grenzer sagt, ja, schalten Sie das Ding mal ein. Ja, und der andere, ja, ist eigentlich nicht so begeistert, dass er das jetzt einschalten soll. Und in dem Moment, wo er das einschaltet, gibt's eine Explosion, eine heftige Explosion. Da fliegt, ja, der Röntgenapparat in die Luft, alles, was außen rum steht, fliegt in die Luft. Alle sind, ja, in diesem Umkreis ein paar Meter tot. Und was mir auch aufgefallen ist, dieser Typ, der die Zeitung liest, der so unbeteiligt ist, der hat dann so eine Art Laserpointer irgendwas, wo er auf eine Kamera hält und die Kamera zum Schmelzen bekommt, glaube ich. Also er schaltet sozusagen die Kamera damit aus, so ein Störsignal wahrscheinlich.
Also Schmelzen weiß ich, aber ja, ich glaube einfach so das Signal stört.
Genau.
Ne?
Ja, genau. Und dann nimmt er sich die Holzkiste mit in den Arm und läuft einfach so weg, als wäre nichts. Puh, okay. Heftige Szene.
Also es ist schon ein bisschen skurril, mit so einem Kindersarg da rumzulaufen. Ja, also so sieht das irgendwie aus.
Genau.
Ne? Und dann ist das aber noch mit so einem Bastband so zugeschnürt, wo du auch so denkst, wenn du jetzt mal schüttelst, dann ist das Ding sofort auf. Und es würde auch heute, ich meine, das ist ja Bordgepäck, ne? Das würde, also sonst wäre es ja nicht da, ne, glaube ich. Also das ist ja so diese Taschenkontrolle gewesen. Ja. Ne? Als ich mir heute vorstelle, dass jemand mit so einer Kiste, weißt du, im Flugzeug wäre, das ist ja schon das Gewicht der Kiste, das ist ja schon jedes Bordgepäck schon dreimal so viel. Ja, es wird ja niemals an Bord so einer Maschine kommen. Aber wahrscheinlich war das Ende der 90er.
Das ist halt normal.
noch nicht so streng. Da war das ein bisschen mehr wie U-Bahn. Mhm. Weißt du, kannst auch den Käfig mit deiner Katze mitnehmen oder so. Weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, alles geil. Aber heute ist das nicht. Nee, aber es stimmt schon. Es war halt eine lustige Szene, weil es so ein bisschen skurril ist mit dieser Kiste. Es war irgendwie lustig.
Ja, heute würde das auch schon auffallen, wenn du schon vor dem Flughafen dieses Ding aus dem Taxi rausnehmen würdest oder aus deinem Auto. Ja. Da würden schon die ersten schauen, wenn sie sagen, was macht denn der da? Wie du schon sagst, mit diesem Kindersarg. Ja, also.
Der ist wirklich, ne?
Also, dann auch, wenn der dann in der Vorhalle schon rumlaufen würde, er würde auffallen. Also heutzutage ging das wirklich nicht mehr. Nee, heute ging das wirklich nicht mehr.
Aber es war schon interessant.
Ja, und dann in der nächsten Szene dachte ich so wieder, jetzt kommen wieder die Klischees. Nämlich, wir haben Paraguay. Wie ich die Szene gesehen habe, habe nur gelesen, Paraguay, ist bei mir schon dieser Nazi-Alarm angegangen. Düt, über meinen Kopf dachte ich schon, jetzt kommen wieder die Nazis. Also, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es ist so irgendwie, es ist immer so Argentinien, Paraguay, was weiß ich, also alles so südamerikanische Dinge und die in so einem Film dann stattfinden oder so in der Serie, weißt du schon, alles klar, jetzt wo es drauf rausläuft wieder.
Gut, es hätten auch Drogendealer sein können, glaube ich, ne? Aber stimmt schon. Genau, weil da sitzt dieser Typ, ja, weil dann wird es ja wirklich die dicke Klischeekiste eigentlich, weil du hast so ein Ohrensetz, also hast irgendwie so ein
schweren, ne?
So ein Kolonialstil-mäßiges Office und dann hast du so ein Ohrensessel, wo irgend so ein Typ drin sitzt, den du aber nicht siehst, weil das von hinten so gefilmt ist und der telefoniert oder sowas. Der wird angerufen. Und siehst nur, wenn er dann diesen Telefonhörer abnimmt, dass der so Manschettenknöpfe hat, die so diese SS, aber es ist immer nur so ein S drauf pro Manschettenknopf irgendwie. Aber es hat so dieses blitzmäßige S, sieht man so. Spätestens da weißt du natürlich, okay, das sind auf jeden Fall jetzt Nazis, also ganz klar. Und ich weiß gar nicht mehr, was die erzählt haben. Aber es war eigentlich auch so ein bisschen egal. Das war so diese typische Szene, auch wieder so diese Agenten-Vibes, ne? Wo du jetzt merkst, okay, also ich finde, das ist ja so die typische Art, wie man so einen Agentenfilm erzählt, weißt du, so, jetzt bist du irgendwie in Sri Lanka und jetzt bist du zack in Paraguay und jetzt bist du in Amman und jetzt bist du bla bla bla, so diese weltumspannende Verschwörung oder so, also das ist genau der Modus, den wir hier haben. Ich weiß nicht mehr, weißt du noch, was der gesagt hat? Nee, keine Ahnung.
Also da kommt ja so ein Spruch wie, wo liegt Rom? Ja, Rom liegt am Tiber, also dieses
Code-Dinger, ja, genau. Ne? Noch so ein Klischee,
ja, genau. Ne? Ja, genau. Und dann sagt er noch sowas wie, glaube ich, habe den Auftrag erfüllt. Und dann sagt der andere, und dann war ja für mich schon klar, alles klar, also die Nazi-Keule ist jetzt ganz rausgepackt. Denn da sagt er noch, danke, Kamerad. Dann denke ich mir so, da dachte ich mir so, Alter, Gott. Ja, also.
Und ich glaube, der redet sogar Deutsch.
Ja, genau, das meinte ich. Der hat auch wirklich das R so gerollt. Also da hast du wirklich gedacht, das ist jetzt wirklich, ist jetzt wirklich gut. Aber gut,
ja, gut,
das gehört auch dazu. Ja, also, ja, wenn böse sind, dann die bösen Nazis. Ja.
Absolut.
Ja, und dann
jetzt haben wir so ein Millennium-Treffen,
oder? Genau, ja, so ein Firmentreffen, so, ja, genau, Stehparty, ja, so. Nämlich, die stehen da irgendwo so wieder so in der Lagerhalle, die Millennium-Gruppe, und wir sehen dann, die wir alle eigentlich irgendwie schon irgendwo mal im Hintergrund gesehen haben von der Millennium-Gruppe. Also, auch die wir schon mal gesehen haben, wo Frank im Kreis saß. Da dieses, wo sie ihn so bearbeitet hatten, und ja, und es geht eigentlich darum, dass Mitglieder ja getötet wurden, und dann geht es auch darum, also der Millennium-Gruppe, und sie glauben halt, dass die Schuld ja bei den Eulen liegt. Und dann denkst du so, okay, die Eulen oder die Hähne, es gibt ja noch eine Gruppe. Ja, also wir haben jetzt die Millennium-Gruppe, wir haben die Eulen und wir haben die Hähne. Und die Eulen und die Hähne, das sind, wenn man jetzt mal so, ich versuche das jetzt irgendwann mal schnell zusammenzufassen, das ist eigentlich so eine sind so zwei christliche Splittergruppen. Ne? Die Eulen, also die glauben sozusagen, dass die Welt durch eine kosmische Katastrophe zerstört wird und nicht durch eine biblische Prophezeiung. Und die Hähne, die glauben an die klassische Apokalypse, wie in den religiösen Schriften. Und diese Spannung dieser zwei Gruppen, die sollen jetzt sozusagen in dieser Folge gezeigt werden. Ganz kurz zusammengefasst.
Genau. Und Peter ist Teil von den, der gehört zu den Hähnen, ne? Und der ist ja derjenige, also der glaubt ja auch, dass Millennium, dass da irgendwie die Welt untergeht oder irgendwas Schlimmes passiert. Mhm. Und er erzählt dann noch ganz kurz, dass die dieses das Kreuz oder wir haben jetzt das Kreuz gefunden, nachdem wir schon 800 Jahre suchen, hatten da so eine Operation und so weiter. Und genau, und was ist da noch? Genau, dann erzählt er noch, dass er im Prinzip gerne außenstehende Leute hätten, die das untersuchen, nämlich konkret die Laura Means und der Frank Black. Das finden die anderen aber irgendwie nicht so geil. Also die haben da nicht so richtig Bock drauf.
Das merkt man, gell? Ja. Das ist jetzt so wirklich so. Also sie haben gar keinen Bock. Und man merkt jetzt auch, dass es aber bei der Millennium-Gruppe, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch um religiöse Hintergründe geht. So habe ich das verstanden, weil sie sagen ja, in 666 Tage, glaube ich sogar, also auch wieder so ein Klischee, haben wir ein theologisches Ereignis, sagt nämlich der Watts.
Und ja, aber weil der Watts eben zu den Hähnen gehört, weil die ja dann auch glauben, dass es da sowas gibt, während die Eulen eigentlich sagen, das ist alles Unsinn, wir sind so die Wissenschaftler. Genau. Und dann ist es irgendwie noch so, dass so am Ende, also das ist eigentlich das alles so wirres Gequatsche irgendwie, ist alles, das ist so typische Akte X Verschwörung.
Ja, definitiv.
Geblubber, ne? Immer so unheilschwanger. So, ja, meinen Sie wirklich?
Die werden nie konkret, oder?
Komisch.
Ja, habe ich auch mal das Gefühl.
Ja, nee, wenn, genau. Es wird nie konkret. Und dann sagen sie irgendwann so, dass, ja gut, wir haben jetzt noch, es gibt noch einen, den alle respektieren. Und das ist nämlich der alte Mann in der Hütte. Mhm. Und den kennen wir aus dieser Hundefolge, ne?
Ja.
Der da irgendwie in seiner Hütte da irgendwo haust im tiefsten Kanada oder so und da so alleine lebt. Und zu dem schneiden wir nämlich jetzt auch. Und der alte Mann liest so ein Bericht. Mhm. Und ehrlich gesagt sah das für mich fast so aus, als würde das Drehbuch
genau.
So, von der Flughafenszene. Weil da steht auch wirklich so ganz nüchtern aufgelistet irgendwie. Es geht halt um diesen Flughafen-Diebstahl oder diesen Anschlag. Und dann ist im Hintergrund, siehst du auch so ein Bild, wo ein Typ Adolf Hitler die Hand schüttelt. Ich denke mal, das soll der alte Mann sein, als er nicht so alt war.
Vermute ich auch.
Und auf jeden Fall, also der wird also offensichtlich, ist er da bestens informiert jetzt, was diese Sache angeht. Aber wie gesagt, es sieht so von der Optik her aus wie so ein Drehbuch, als hätten sie schnell gesagt, komm, lass ihn das Drehbuch lesen. Aber natürlich ist es schon ein Bericht gewesen, ne? Und dann ist es irgendwie so, dass der dann so einen Fax schreibt, also das hat man das ja auch gemacht, ne, damals, einfach, was ich immer total cool finde, einfach, du hast so ein Blatt Papier und schreibst da irgendwas drauf und das wird dann gefaxt, nämlich dem Peter, und da steht dann nur drauf, es ist noch nicht Zeit. Und denkst du, okay, alles klar, ne, und es ist irgendwie auch wieder, ja, du merkst halt, hier wird sowas aufgebaut, ne, alle sind jetzt, es gibt jetzt so zwei Gruppen innerhalb der Millennium-Gruppe und alles ganz kompliziert und man ist überall auf der ganzen Welt gleichzeitig und ja, das ist halt das. Und dann ist man eigentlich schon wieder bei dieser Flugzeugfirma. Mhm. Und zwar sie ist jetzt zu Hause, ne? Genau, Catherine ist jetzt zu Hause, genau. Und also bei Frank, und erzählt Frank von dieser Flugzeugfirma, die irgendwie Aerotech heißt. Und eigentlich hast du eben schon gesagt, dass nämlich, dass die südamerikanisches Unternehmen ist, wahrscheinlich aus Paraguay. Nee, keine Ahnung, auf jeden Fall, was versucht jetzt in den USA Fuß zu fassen, ja, good luck, aber das war ja noch vor Trump. Mhm. Und und sie soll da eben die da neu ankommen, irgendwas erzählen. Die hätte eine ganz tolle Chefin, mit der auch mal reden könnte und bla bla bla. Und Frank unterstützt das. Der sagt so, ja, ist doch voll gut für dich und so. Hält das für eine gute Idee. Und sie sagt, ja, das ist auch nur Dienstag und Donnerstagabend. Dann sagt Frank, ja, das ist kein Problem. Dann, wenn dann Jordan in die Schule muss, dann kann die einfach hier übernachten und so. Und dann gehen die so langsam raus. Und so am Auto sagt dann, glaube ich, Catherine, das ist so ein bisschen wie früher. Man ist wieder so eine Family. Mhm. Alles so ganz toll. Und das hat auch so diese Vibes, ne? Das ist irgendwie so, die sind ja schon so ein bisschen distanziert, aber eigentlich ist es jetzt wirklich nett.
Ja, die kommen wieder so ein bisschen zusammen. Also sie versucht ja auch den Anfang dieses Gesprächs auch also Frank, diesen Job auch irgendwie ein bisschen schmackhaft zu machen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, sie versucht sich eine Zustimmung zu holen, dass sie den Job annehmen soll. Habe ich so das Gefühl.
Genau, aber sie rennt eigentlich offene Türen ein
bei ihm,
ne? Also ist eigentlich kein Problem.
Ne? Und dann auch, warum auch nicht? Also erstens haben sie dann mal wieder wahrscheinlich ein Einkommen mehr. Und zweitens, sie hat ja auch, ist in ihrem Job und sie studierst ja nicht umsonst Psychologie zum Beispiel. Du willst ja auch dann in diesem Job natürlich auch arbeiten, ist ja logisch. Ja, und es ist so ein bisschen Familienleben wieder, so ein bisschen, ja, das ist, und ja, ich habe das Gefühl auch, das ist auch diesmal ein sehr positives Gespräch gewesen. Überhaupt nicht irgendwie. Es geht eigentlich nur darum, dass man noch einen Babysitter finden müsste, dann für den Dienstag, glaube ich, und Donnerstag, wo sie dann arbeiten würde. Und Jordan kann ja dann auch bei Frank übernachten und so weiter. Also man versucht gerade, ja, wieder so ein bisschen anzubandeln. Und sie sagt ja auch, die Catherine, zum Frank, ja, es ist ja fast eigentlich wie früher, so ungefähr. So irgendwas in der Richtung sagt sie ja.
Genau,
ja. Es wäre alles wieder wie früher. Genau. Also sie hat das Gefühl. Und das ist ja schön. Und es ist auch mal wieder was Positives in dieser düsteren Serie. Und ja, ist auch wichtig für die Charaktere natürlich auch. Da gibt es ja dann im Verlauf dieser Staffel ja dann noch das eine oder andere, was ihr dann noch erleben werdet mit uns. Mhm. Wo wir noch drüber sprechen werden. Und Frank schaut dann nochmal so ganz kritisch in die Straße rein, als er Catherine verabschiedet und Catherine mit dem Auto wegfährt und Jordan. Und da steht nämlich am Straßenrand wieder so ein dubioser, ja so irgend so ein Ford wahrscheinlich, wieder irgend so ein FBI-Schrägstrich, dubioses Auto halt. Und die machen gerade die Zündung.
Genau, ohne Nummer.
Genau, dunkel, ja. Und sitzen wieder zwei Stück drin. Und der Fahrer macht natürlich schon die Zündung an und fahrt dann natürlich auch los. Und der Frank ist da so ein bisschen, die fahren noch nicht los. Frank geht dann noch ins Haus rein und holt dann noch sein Fernglas und schaut dann aus dem Haus raus und beobachtet die zwei Typen noch mal ganz kurz und sieht dann doch ein Kennzeichen. Doch, er sieht eins. Das siehst du schön dick eingeblendet, nämlich noch mal. Und Frank wird sich natürlich das Kennzeichen merken und überlegt dann auch kurz in dieser Szene noch, was das schon wieder auf sich haben könnte.
Ne? Ja, genau. Jetzt sind wir irgendwie in der John Hopkins School of Medicine. Irgendwie in so einem Archivkeller oder so. Verdächtig nach Akte X
aussieht. Genau.
Und, also so vollgestopft, ne, mit so Regalen, mit 1000 Büchern und so Kisten, so halb Asservatenkammer und so. Und da ist dann Lara Means. Und die guckt sich so irgend so ein Journal an, also so ein Artikel. Irgendwas über religiöse Halluzinationen oder sowas. Mhm. Also im Grunde kann man davon ausgehen, dass es um ihre Engelserscheinungen geht. Sowas in diese Richtung. Und dann hört sie irgendwas. Und dann hört sie so eine Stimme im Dunkeln. Und irgendjemand sagt so, also er gibt sich erstmal nicht zu erkennen. Er ist irgendwo hinter den Regalen. Sehr vertrauensbeweckend. Und sagt sowas wie, ich dachte, sie kennen jeden Artikel zu dem Thema und so weiter. Und dann ist es halt so ein Typ, das ist so einer von den Eulen und ist eigentlich das, was wir eben schon mal so ein bisschen gesagt haben. Also der versucht eigentlich, die Lara Means so abzuwerben oder dafür für ihre Seite arbeiten zu lassen. Und er sagt nämlich im Prinzip, dass eben die Jahrtausendwende, die jetzt kommt, das Millennium, das ist eben nicht das Ende der Welt, sondern das ist einfach Unsinn und das ist im Grunde ist das ein Kampf zwischen diesem religiösen Wahnsinn, also ne, so die Peter Watts Fraktion, die sagt, irgendwas Großes, Armageddon oder so kommt.
Ja.
Und eben die Wissenschaft, die eben jetzt hier dieser Typ da vertritt, der eben sagt, hier, das ist doch alles Unsinn, arbeite mal lieber für uns, denn dann verlierst du auch deine Gabe, die dich ja offensichtlich belastet, weil wir nämlich da eine vernünftige Erklärung für finden und das jetzt nicht irgendwie religiöser Wahnsinn ist oder irgendwie sowas wie hier die anderen Typen, die ja quasi einreden wollen, sondern bei uns ist alles super, schlag dich bitte auf unsere Seite. Also das ist eigentlich so ein bisschen, aber sie gibt ihm dann einen Korb, ne? Das ist, glaube ich, am Ende, sie kümmert sich dann nicht weiter um ihn, also sie macht jetzt nicht direkt mit oder so. Ich glaube, im Wesentlichen ist das irgendwie die Szene. Ja. Ne? Und man sieht von dem eigentlich nicht viel. Also ganz am Ende siehst du ihn mal so ein bisschen. Ist aber cool gemacht. Du siehst immer seinen Mund und hörst diese Stimme und alles ist sehr dunkel. Das ist so Akte X dunkel. Ist mir nämlich jetzt mal bei anderen Filmen aufgefallen, wie oft so Nachtszenen dunkel sein sollen, aber eigentlich überhaupt nicht dunkel sind. Aber hier bei diesen Akte X-mäßigen, also diesen Chris Carter-Produktionen, ist es wirklich dunkel. Ne? Das ist schon irgendwie schon sehr spooky und cool.
Ja.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, fällt dir noch was ein, sowas super Gehaltvolles, glaube ich, wird da jetzt so weiter
auch nicht also gesagt, außer genau, also wie du schon gesagt hast, so gehaltvoll war das ist nicht. Nee. Aber man sieht ihn nochmal, glaube ich, ganz zum Schluss dieser Szene, ganz kurz, ja, daneben im ganz Regal daneben, irgendwo stehen. Und wie gesagt, mehr gibt diese Szene auch nicht her. Also das war es eigentlich schon, was du gesagt hast. Und in der nächsten Szene haben wir dann aber so ein ganz kurzes James Bond Ding wieder. Wir sehen wieder diesen
die ganze Zeit irgendwie.
Ja, also es ist diesmal wirklich sehr viel auf Spionage oder so ausgemacht, denn wir sehen so ein geöffneten...
Frank Bond.
Ja, ja, so einen geöffneten Computer-Bild, so ein Gehäuse vom Computer. Und man sieht auch ganz, ganz kurz, wenn man auf Pause drückt, sieht man am Bildschirm, wo dann steht, es ist noch dunkel in der Nacht. Also dort sind Ouroboros, ja, die Eule drin, und it is still dark of night oder sowas steht da, glaube ich, drin. Und wie gesagt, man sieht dann jemanden, der da so ein Computergehäuse öffnet und da drin rumschraubt und macht und tut. Die haben dann auch so eine Art, ja, Scanner oder irgendwas, wo sie nach so einem Bilderrahmen entlang fahren. Das ist auch so, ja, so ein ja, man weiß, da tun irgendwelche Leute Dinge, die sie eigentlich nicht machen sollen oder nicht dürfen. Und dann fährt natürlich Frank vor, und zwar wahrscheinlich vor genau diesem Haus, wo das passiert, und mit seinem roten Jeep, und steigt mit Jordan aus. Und dann sehen wir, ja, eine Person, da habe ich gleich gewusst, das ist Peter Woods. Also, weil Glatze und die abstehenden Ohren, also er war zwar gut ausgeleuchtet, ja, aber Peter, also der Schauspieler Terry O'Quinn, der hat halt nun mal so ein spezielles Aussehen, und den kannst du nicht so, den musst du komplett dunkel machen, glaube ich, ja, damit du ihn nicht erkennst. Und Frank geht ins Haus rein, und der sieht natürlich dann gleich eine Person da stehen und sagt dann natürlich, wer ist denn da? Und dann sagt er, ja, ich bin's, Watts. Und Frank schaut dann auch schon richtig böse, also wirklich mit so richtig so stinksauer, klar, verstehe ich auch, weil ist ja nicht schön, wenn du nach Hause kommst.
Ja, verstehe ich aber ja, auch, so, ne?
Ich wäre auch nicht ehrlich begeistert, auch wenn das jetzt jemand wäre, den ich kenne, aber ich möchte hier nicht, dass jemand in meinem Haus steht, einfach so im Dunkeln auch noch. Ja, und gleich auch diese Conspiracy, also diese Verschwörungs die Kiste hier, ne? Ich stehe hier im Dunkeln, warte mal und schau dich jetzt böse an. Und dann sagt auch Frank genau das Richtige. Er sagt, kommen Sie nie wieder uneingeladen hierher, Freund. Das geht gar nicht, gar nicht. Ja, und dann kommt, dann packt aber auch unser Peter Watts gleich aus. Er wird auch, der entschuldigt sich gar nicht mal dafür oder irgendwas, sondern der kommt auch gleich zur Sache. Ja, und sagt, wir haben Ihr Modem überprüft. Ja, aber das ist schon, wo ich denke, okay, also hier wird, ja, ein Arbeitskollege wird hier überprüft. Und dann macht der Peter Watts auch nicht lang rum, sagt, bist du einer von denen? Ja, also die wollen jetzt gleich hier schon mal klar machen, so, bist du einer von den Eulen oder bist du hier einer von den Hähnen? Ne? Also ich bringe jemand die Eulen und Hähne jetzt durcheinander. Ich muss gerade überlegen, der fragt dann indirekt, bist du keiner von den Eulen, oder?
Ich glaube, das sind die Eulen.
Ja, 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 jetzt.
Bist du keiner von den Eulen, weil der hat, und der kommt auch deswegen drauf, weil er diesen Eulen-Screenshot hat, ne? Der hat ja auch diesen Ouroboros mit der Eule, den auch Lara Means bekommen hat. Also deswegen, fragt er das.
Ja, genau. Weil das bringt einem jetzt schon ein bisschen durcheinander.
Nee, es ist wirklich die Eule. Es sind nur die Eulen, die irgendwie sich einhacken bis jetzt. Also, es gibt nur dieses Eulenbild tatsächlich. Genau.
Ja, und der Peter wird ja dann auch sehr konkret und sagt dann auch, Lara Means hat schon zugesagt, ne? Und jetzt will er auch noch von Frank eine Entscheidung haben. Muss ich mal gerade überlegen. Ich glaube, ich bin schon kurz raus.
Naja, und dann ist so ein bisschen, Frank ist halt so ein bisschen angepisst jetzt, dass er eigentlich keinen Bock hat auf diese ganze Geheimniskrämerei.
Ja, genau. Ja.
Ne? Der sagt so ein bisschen, hey, ich will endlich mal hier Antworten haben. Und genau, und dann Peter sagt, ja, aber hier, ich habe euch quasi gegen den Willen der Gruppe und so weiter, also um sich so ein bisschen einzuschleimen, auf deren Seite zu sein. Aber Frank sagt, ich weiß überhaupt nicht, auf welcher Seite ich überhaupt hier bin oder sowas. Ne? Und ich weiß auch nicht, was das ist, dieses Millennium mit dem Weltuntergang und so weiter. Und er will endlich mal Antworten haben. Das ist so ein bisschen das, was er dem Peter in den Kopf haut.
Der ne? Wirft ihm ja auch indirekt, der Peter bekommt ja jetzt auch von Frank eine Breitseite, indem er sagt zu ihm, du hast mich jahrelang angelogen und hintergangen. Genau. Und verarscht, auf Deutsch gesagt. Und du hast meine Frau auch verfolgt und seit Jahren sogar. Ja, und du hast mir nichts gesagt. Und das ist eine Lüge. Und dann sagt Peter, ich habe dich nie angelogen. Das redet sich dann natürlich auch wieder irgendwo raus. Ja. Und ja, die beiden fangen jetzt an, wirklich an, sich Vorwürfe gegenseitig zu machen. Also das im Hause Watts und Black ist jetzt nicht mehr so viel. Nee. Ist jetzt wirklich ein richtiges Zerwürfnis eigentlich.
Ja, die Bromance ist vorbei.
Ja, die Bromance ist wirklich vorbei. Denn nämlich
so
der Peter sagt dann auch sowas wie, du hast doch deine Familie verlassen. Ja? Also er ist ja, weil die, wie gesagt, die fangen jetzt an, gegenseitig Vorwürfe zu machen, nach dem Motto, die Ehe oder beziehungsweise, ja, Ehe ist ja noch da, aber dass jetzt halt im Moment Catherine und Frank getrennt sind, das ist auf die Millennium-Gruppe zurückzuführen. Dann sagt dann der Peter, nee, das ist Das ist deine eigene Schuld, Frank. Ja, ja. Also wie du schon sagst, die Bromance hier ist komplett und man sieht so richtig den Hass in Franks Augen. Ja.
Aber ja, der hat einfach keinen Bock mehr, ne? Ja,
kann ich auch absolut nachvollziehen. Also glaube ich, hätte auch auf so einen Scheiß hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock. Ja. Ja, und die reden natürlich auch über die Vergangenheit, über die Zukunft, über die bevorstehende Krise. Also die sind jetzt wieder, jetzt geht wieder dieses ganze Verschwörungsding los. Ja,
das ist alles so ein bisschen blablablub, ich finde. Und dann kommt auch wieder so ein typisches Klischee. Gut, das war damals vielleicht neu, aber das war wenn er diese Dollarnote rausholt, da der.
Ach, ja.
Und dann geht's nämlich darum, das sagt hier, ne, hier war immer schon so wie ein Freimaurer-Symbol. Dann zeigt er diese, auf der Dollarnote gibt's ja diese Pyramide mit dem Auge da, ne. Sagt hier, das ist Freimaurer. Und dann hier der George Washington und so, der ist ja der Oberfreimaurer gewesen und so weiter. Und, ich meine, woher kennen wir das alles hier von Illuminati und von, keine Ahnung, ne, den ganzen Film? Gut, wobei man dazu sagen muss, das war auch alles später, ne? Und aber es war jetzt wieder so dieses typische, wir schmeißen einfach wieder so Zeug rein. Und es klingt doch alles immer cool, wenn Peter Watts das so erzählt, aber Frank ist nicht wirklich überzeugt und sagt, das reicht nicht und schmeißt ihn eigentlich raus. Ne? Das ist so im Prinzip, wie das dann
endet. Ja, genau, wie du schon gesagt hast, ne? Die kommt neue Weltordnung, Illuminati, Freimaurersymbolik, Kreuzritter sogar, glaube ich. Ja, und alles, also die werfen alles in einen Topf, rühren einmal um und dann, wie du schon sagst, der Terry O'Quinn bringt das noch so rüber, sondern wie als wäre das echt, als würdest du das wirklich.
Voll gut.
Also wahrscheinlich hast du das damals gedacht, auch mit diesen Tom Hanks-Filmen, ja, fällt mir jetzt gerade so spontan ein, da hast du das ja auch gedacht, ne? Also Illuminati hieß der Film sogar, glaube ich. Ne?
Genau, ich finde, wenn du das zum ersten Mal auch hörst, ist das auch voll cool. Ja. Aber natürlich mittlerweile ist das natürlich so ein Klischee, aber da können die ja nichts für, weil das ist ja, sag mal, die waren da schon recht früh.
Genau, richtig.
Ding, ne? Also das muss man sagen. Also ja, aber das ist ja aber so eine Technik, die ja oft machen und die ja auch in manchen schwächeren Folgen, wo wir ja auch schon das vorgeworfen haben, wo wir gesagt haben, boah, da kommt immer mehr drauf und immer mehr drauf und hier noch was und da noch was. Und im Grunde geht's eigentlich nur darum, glaube ich, den Zuschauer endgültig zu verwirren. Und auch, du kannst auch gar nicht mehr richtig zuhören. Es wird schon irgendwie stimmen und irgendwas bleibt halt hängen. Ne? Das ist so die Technik dabei. Ja, jedenfalls schmeißt dann Frank Peter irgendwie raus. Und dann sind wir eigentlich wieder in diesem Kontrollraum, wo wir schon
waren. Ach ja, das Computerlabor mit der starken.
Dieses Computerlabor, genau, wo das schon hier der wie ist der noch, der
Bodecker, ja, genau. Ne?
Ja. Der da irgendwie feuchte Augen bekommen hat, als er da mal einen schnellen Internetanschluss haben wollte, ne? Und jetzt sitzt da aber Laura und Peter und schauen sich das Sicherheitsvideo an von diesem von diesem Anschlag auf dem Flughafen und das ist auch wieder so mega geil eigentlich. Dass Laura soll ein Täterprofil erstellen, aber Peter rückt halt wirklich nicht raus, ne? Der sagt halt gar nichts im Prinzip. Sie kriegt so ein bisschen die Krise darüber. Und er sagt dann, ja gut, der getötet, der hat schon ab und zu mal hier für die Gruppe gearbeitet und so, aber viel mehr sagt er auch nicht. Er sagt, hallo, ja, du musst mir schon ein bisschen mehr sagen, ne? Sonst geht das nicht, ne? Und dann, ja, was war denn jetzt in dieser Kiste? Und so, ja, ein Stück Holz.
Da muss ich so lachen.
So, Holz? Ja, aber das war schon, und sie aber auch. Das so,
ein Stück Holz. Wie sie dann sagt, für einen Baseballschläger oder für einen Beichteltisch?
Genau, für was denn jetzt, ne, genau. Und irgendwann rückt er damit raus, dass er sagt, das ist im Prinzip das Kreuz Jesu, also das Kreuz, an dem Jesus starb. Und er sagte, es gab auch mehrere Kreuze. Es gab dieses Inri-Kreuz, ne, und das ist das halt gewesen. Und das wurde damals in drei Teile zersägt. Und es ist auch wieder so, das war schon so Mission Impossible-mäßig wieder. Und das wurde in drei verschiedenen Städten, nämlich Jerusalem, Rom und Konstantinopel, wurde das untergebracht und zwei sind irgendwie weg. Aber das aus, was war das, aus Jerusalem oder so, das wurde mitgenommen und das wurde eben in einer Moschee, es wurde von den Moslems oder so mitgenommen, es wurde in einer Moschee, im Fuße einer Moschee verbuddelt. So ein bisschen auch als Verhöhnung.
Ja,
ist
eine Verhöhnung, dass man so genau sagt,
hier, das Kreuz eures Jesus, das kommt bei uns unter die Treppe, ne? Und aber die genialen Millennium Group beziehungsweise die konkret jetzt hier der Zweig von Herrn Watts, die haben das halt gefunden jetzt und die haben es jetzt gerade letzte Woche ausgegraben und so, und das erzählt er im Prinzip. Und dann ist leider so, dass es von dem Killer halt kein Bild gibt, weil, das hast du ja auch schon eben erwähnt, dass der hatte ja diesen Laserpointer, mit dem er offensichtlich die Kameras gestört hat. Und Laura Means rafft immer noch nicht so, warum ist denn das jetzt so wichtig? Was ist denn das? Und dann kommt wieder was total Abstruses. Und auch lustig, dass dann, die sitzen ja dann an so einem Computer und dann hat dann Peter auch rein zufällig so eine Art PowerPoint.
Ja, genau.
Und dann direkt ja, ja. da, wo er dann so sagt, ja, hier, ne, Bild 1, hier die Kreuzritter und so, die hatten nie eine Niederlage. Da sieht man so ein altes Bild der Kreuzritter, was völlig egal ist im Grunde. Und die hatten nie eine Niederlage, wo sie das Kreuz dabei hatten. Und als die das muslimische Heer das mal kurz hatte, das Kreuz, hatten die auch keine Niederlage und selbst die Nazis haben danach gesucht. Ne, jetzt sind wir hier schon wieder bei Parkway. Mhm. Und jetzt kommt wirklich allen Ernstes. Das ist so geil. Und dann Peter Watts wirklich sagt, ja, und wenn er aber Armageddon kommt, müssen wir das unbedingt haben. Ne? Das ist super wichtig. Ne? Und das sagt er wirklich ohne zu lachen. Und und ich glaube, Lara denkt sich an, alles klar. Aber das ist jetzt wirklich das, worum es eigentlich geht. Nämlich Peter ist ja eben dieser Zweig, ich komme jetzt auch durcheinander, das sind jetzt die Roosters, ne?
Der ist ja der Hahn, die Hähne, ne?
Genau, der ist bei den Hähnen. Und die Hähnen sind ja der Meinung, die Welt geht unter jetzt am Millennium. Und das ist super wichtig, dass wir dieses Kreuz gefunden haben. Wir brauchen das unbedingt, weil wenn da jetzt wirklich die Kacke am Dampfen ist, die anderen raffen es ja nicht, ja, die blöden Eulen, aber wir wissen Bescheid, brauchen wir das Kreuz, weil sonst erleben wir das vielleicht nicht, wer weiß, ne? Und und eigentlich ist es, weiß nicht, und dann gibt's halt so, das ist ein Bürgerkrieg in der Gruppe und bla bla blub und so, aber im Prinzip ist das eigentlich Bottomline.
Ja, sie fragt ja dann auch was ist mit Frank? Ja. Und dann sagt Peter, der ist jetzt Zivilist.
Der ist jetzt Zivilist, Frank.
Ja, wie geil. Ja, aber wie du schon sagst, also die haben ja dieses Kreuz dreigeteilt und irgendwie noch haben sie ja gesagt, dass das halt auch eine Art Verhöhnung war, weil das war ja das auch, was ich am Anfang gleich nämlich gedacht habe, warum liegt denn ein Teil des Kreuz Jesus in einer Moschee, beziehungsweise im Innenhof einer Moschee unter irgendeiner Platte. Ja, also so, Wertvolles eigentlich, so, und was werft man ja nicht irgendwo unter eine Platte. Also, gerade dann auch noch in Damaskus, also war jetzt irgendwo, am Anfang nicht so nachvollziehbar. Aber das, wie gesagt, das löst ja dann unsere Folge dann, also allmählich dann auch auf. Ja, und der Kleinkrieg in der Gruppe, also die Lara Mietz spricht das auch nochmal an. Und sagt dann, ey, ihr führt hier so einen Kleinkrieg. Und dann sagt er, ja, das mag ja sein, aber wir brauchen das halt, sonst verlieren wir alle. Also wenn ich jetzt Peter richtig verstanden habe, ist er derjenige, der sagt, nur mit uns gibt's sozusagen nach dem Millennium ein Weiterleben oder ein Weiterkommen. Oder es geht nicht ohne die Roosters, ohne die geht's nicht. Ohne die Hähne.
Nee, genau. Die anderen sind halt die Idioten. Aber das sagen natürlich die anderen.
Genau.
Ja, dann sind wir irgendwie in diesem Aerotech-Büro, diesem total super realistischen Set. Und da hängt so ein Landschaftsbild irgendwie, so ein
Aquarell. Das ist so schlecht,
so eine Landschaft, so ein ganz komisches Ding. Also das kriegst du halt in jedem.
Ja, das kriegst du beim Action.
In jedem. Ja. Genau, das kriegst du beim Action. Oder ich hätte jetzt gedacht, das ist so ein
Möbelhaus. Oder sowas,
aber Action ist, glaube ich, noch besser. Und das hängt da irgendwie und Catherine will jetzt irgendwie fahren und sagt, ja, ich bin jetzt weg und so und geht dann. Also es ist das Chefinnenbüro, ne? Und dann funktioniert das Auto aber nicht von ihr. Also das springt irgendwie nicht an, kommt sie wieder zurück und dann ruft sie irgendwie vom Büro der Chefin Frank an.
Ja.
Und viel mehr passiert auch erstmal nicht. Und dann sind wir auf einer Tankstelle und da ist es jetzt so, dass irgendein Millennium-Typ, also so ein Millennium-Boss, einer von den Typen, die da in dieser Gruppe standen, als sie in dieser Lagerhalle so gequatscht haben, irgendwie, also der auch zu Peter gehört, ne? Der tankt und telefoniert dabei aber mit Peter. Und Peter erzählt ihm jetzt auch irgendwie, dass das jetzt hier irgendwie Laura Means Bescheid weiß und das findet er auch irgendwie gut und bla bla bla. Und dann tankt aber jemand anders noch dahinter und dann sieht man wieder diese SS
Manschettenknöpfe. Ja, genau, die Manschettenknöpfe, richtig. Ja. Und bei der Szene ganz am Anfang, also jetzt, wo Catherine das Auto nicht angekommen hat, das ist eigentlich so dieses typische Schnitt eigentlich, wenn jemand ins Auto einsteigt, die Zündung so 2-3 Mal anmacht und dann fliegt das Auto in die Luft. Ja, also so kam...
Genau. Oder es kommt jetzt Jason, weißt du, mit der Machete.
Das ist so das andere.
Ja, genau. So, scheiße, spring dich an und dann rums.
Ja.
Vorbei. Genau.
ist so richtig so klischee-mäßig. Ja.
Ja, aber das Auto explodiert.
Nee, es explodiert nicht, weil wir sehen dann ein paar Szenen weiter, nämlich nach dieser Tankstellenszene ja, wie Frank vorfährt bei diesem Bürokomplex genau. da und die Catherine auch dann mit ihrer Chefin schon gerade aus der Tür rauskommen und Frank schon am Auto steht und vorne, ja, Frank kann halt auch alles, er kann auch Autos reparieren.
Ja, da habe ich auch gedacht, nee, das ist so typisch 90s. Damals hat man noch so immer in so Filmen immer die Motorhaube so aufgemacht und dann gibt's immer so diese Typen, die sagen, ja, hier musst du mal die Zündkerzen austauschen und so. Weißt du, heute, du rufst einfach den ADAC an, also das weiß ja auch keiner mehr, wie so ein Auto funktioniert, ne? Und aber früher hat man dann immer noch so rumgeschraubt oder irgendwie mal geguckt oder so. Also ich wüsste heute überhaupt nicht, was ich in meinem Auto da aufmache.
Also wenn ich vorne aufmache, für bei mir zum Beispiel ist für das Öl zu messen, das kann ich noch, aber das okay, war's. Ja. Dann der ganze Motorblock ist unter so einem Hartplastik drunter. Also ich muss in die Werkstatt.
Genau. Also, ja, ne? Eben, das ist, und in diesen alten Filmen ist das immer noch so, ja, warte mal, ich hab mal hier ein bisschen, können Sie mal kurz anlassen?
Ja, genau.
Und dann so, ja, jetzt geht's wieder, ne? Und das ist halt so, das ist 90s, ne? Das ist heute so vollkommen undenkbar, aber Frank, natürlich, kann das natürlich, ist ja klar, und der hat bestimmt auch schon ein Profile gemacht von dem Motor oder so, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Und er sagt, ja, es ist nicht die Batterie oder so, sagt er dann.
Ja, sagt, es riecht verschmort, glaube ich, sagt er dann das, gell?
Ja, ja, genau, ne? Und das auch noch. Und dann kommt halt diese Chefin, genau, und stellt sich irgendwie so ein bisschen vor und findet das super und Catherine ist ja total angetan von der, so nach dem Motto, ach, dann können wir auch mal so eine Art Double Date machen, du findest bestimmt ihren Mann ganz toll und dann stellt sich auch raus, da gibt's auch irgendwie kleinen Sohn oder kleine Tochter so im Alter von Jordan, ach, die können auch mal miteinander spielen und so, ne? Und du merkst schon, dass Frank so ein bisschen einsilbig ist, der ist so ein bisschen misstrauisch, irgendwie hat er kein gutes Gefühl, der sagt nichts, aber du merkst direkt, dass der so ein bisschen, irgendwie ist die dem nicht geheuer, habe ich so den Eindruck.
Ja, also man merkt gleich das Misstrauen, ja, also,
ne?
Ja, also der denkt, da weißt du auch schon als Zuschauer, okay, hier, da hat wahrscheinlich Frank wieder mal den richtigen Riecher, ja, wahrscheinlich.
Ja,
genau. Sprichwörtlich, nicht nur am Motorblock, sondern auch, was die Person betrifft. Ja,
genau, und der braucht nicht mal eine Vision dafür, der weiß einfach direkt.
Also, ja, definitiv.
Ja, Straße, ne? Fahren wir Auto, glaube ich. Jetzt sind wir irgendwie im, also so eine Landstraße,
ja, genau.
Durch einen Wald irgendwie, ne? Und es regnet und so. Da ist auch Schnee irgendwie rechts und das ist richtig, richtig ungemütlich. Und dieser Typ, dieser Knilch, der eben getankt hat, ich glaube, der heißt Johnston. Der fährt da irgendwie mit seinem Auto lang und hört auch irgendwelchen so Schwachsinnsradio, so von wegen, ich weiß auch irgendwas, war mit Zigarre oder
ja, so. Ja, irgendwas mit Zigaretten und sowas, ja.
Oder Zigarre. Und er sagt, das ist ein Unsinn und so, ne? Keine Ahnung. Und die kriegen halt mit, dass der verfolgt wird. Was heißt das? Also es ist ein Auto hinter ihm, nämlich dieser Typ mit den SS-Manschettenknöpfen. Und das ist, wissen wir jetzt auch, das ist der Flughafenkiller. Also die Hackfresse, die kennen wir schon, ne? Und das ist auch echt cool gemachte Szene. Ja. Also die fahren da öfter durch diesen, also verschiedene Kurven da durch den Wald und
schön gefilmt.
Und so. Und ich hatte eine Weile, hatte ich bei einigen Shots dachte ich so, das ist so Studio, ne? Aber dann bewegt sich, also du machst das ja oft so, dass du dann so ein Auto einfach so ins Studio stellst und dann da so die Großaufnahme machst und so, weil das halt schneller geht und ne? Aber hier ist dann so, dann siehst du diesen Johnston da sitzen und dann fährt aber wirklich die Kamera an dem vorbei und du siehst auch, das ist doch die Straße und es regnet und so und dann kommst du auf das nächste Auto. Das sind schon ganz coole Kamerafahrten, die, glaube ich, so im Dunkeln und so in der Fahrt auch jetzt gar nicht so unaufwendig waren. Also dafür, dass die ja super schnell drehen, wie wir ja wissen. Also es war schon ordentlich gemacht. Da haben wir, das ist wieder so typisch, so Thomas J. Wright, der irgendwie Kino für diesen kleinen Bildschirm macht.
Definitiv.
Das ist wirklich, hat mir definitiv gefallen, so visuell. Ja, und irgendwann passiert das, was jedem Auto hier passiert in dieser Folge, nämlich der Wagen ist einfach tot. Ja. Und also wirklich so
Akte X-mäßig, als wir das UFO jetzt gleich kommen und dich dann abholen.
Ja, genau, ganz genau. Ist ja, glaube ich, ähnliche Straße.
Ja, wahrscheinlich.
Ich. Und, und genau, der ist einfach tot, Elektronik ausgeschaltet sozusagen. Der fährt dann so rechts ran oder bleibt einfach stehen. Und auch der macht die Motorhaube auf natürlich, ne, weil ich meine, wir sind ja in den 90ern, also keine Ahnung, ne, vielleicht den Anti-UFO-Schalter drücken oder so. Jedenfalls findet aber auch nichts. Das heißt, ja, und dann siehst du den Killer mit seinem Auto, der ist so weitergefahren, der wendet und kommt jetzt. Und irgendwie merkst, und der sagt dann immer so, ja, nee, ich krieg das schon, alles gut und so, ich hab Telefon und so, ne. Ich auch mal so denke, ja, du hast Telefon, aber du sitzt ja jetzt trotzdem im Auto eigentlich, also eigentlich ist das Quatsch, ja, ne? Ja. Aber du lässt den irgendwie, vielleicht ist es dein sechster Sinn, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall springt das Ding dann wieder an, weil wir sind ja in den 90ern, der weiß irgendwo, wo man rütteln muss und plötzlich ist das wieder da. Ich weiß auch nicht genau, ob das jetzt wahrscheinlich so ferngezündet war oder was da jetzt passiert ist so richtig. Also da ist ja der Typ ist, glaube ich halt auch, ne, weil das ja dieser Typ ist, der auch die Kameras ausgeschaltet, glaube ich, ist das alles hier getürkt. Und Wagen springt wieder an und so, aber er ist trotzdem misstrauisch und zieht irgendwie seine Waffe und so pointet so in die Dunkelheit und dreht sich so dreimal um, aber es war leider nicht schnell genug, weil dieser Typ ihn dann erwischt von hinten und ihn eigentlich erwürgt und auf die Straße. Und da ist auch, glaube ich, was hatte ich auch so eine Szene, wo er, hat ja, glaube ich, noch so eine Taschenlampe, die man aus der Hand
genau
oder sowas, ne? Da, also mit allen, alle Klischees, aber trotzdem visuell irgendwie cool. Also in dem Moment, wo er stirbt, dann wird auch die, fällt auch immer noch die Taschenlampe aus der Hand und so. Ja, und dann ist aber der Killer ist nicht zimperlich, hat so Benzin, so Feuerzeugbenzin oder irgendwie sowas dabei oder sowas oder und backt das so auf den Typ da am Boden, der vielleicht auch nicht ganz tot ist, und dann legt er so ein Holzstück oder das Holzstück, aber ich glaube, es ist einfach nur ein Holzstück, ne, in den Kofferraum. Also das müssen wir nochmal drüber reden, was das jetzt genau ist, und zündet alles an und fährt.
Ja, der hat ja was ja schon wieder das Klischee wieder erfüllt. Also wir haben der Nazi, weil wir haben jetzt sehen ja die SS-Runen an seinem Ärmel. Der hat natürlich einen 180er Benz. Ne? Also Deutscher muss ja dann auch, natürlich auch noch einen Benz fahren, logisch. Ja. Und der Ami fährt halt einen Chrysler, weil das siehst du auch in dieser Szene ganz ganz genau. Also die zeigen wirklich die Marken auch noch. Also heute würde ich ohne irgendwo drinstehen im Bildschirm Folge beinhaltet. Produktplatzierung. Und was ich auch krass fand bei dieser Verbrennung, der geht ja hin und macht da so einen Schlauch erstmal in diesen Tank rein und zieht das mit dem Mund, wie man das ja auch so aus der...
Ah ja, stimmt, der hat ja gar nicht...
Ekelhaft, wo ich noch dachte, jetzt hast du dieses Benzin da noch im Mund, also der ist da gar nicht zimperlich, ja, und da hat dann auch noch mal so ein Zippo-Feuerzeug, ne? Erstmal steckt er sich damit erstmal noch gemütlich eine Zigarette an und zieht nochmal ordentlich dran, bevor er dann die Zigarette natürlich nach seinem tiefen Zug einfach auf die Straße wirft. Und dann gibt's wieder diesen klassischen Feuer, das auf dem Boden entlang läuft und dann das Auto beziehungsweise die Leiche dann verbrennt. Und der stärkt dann wieder in seinen...
Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, ne? Ich weiß nicht, ob ich an so einem Tank saugen würde.
Ja.
Genau, weil das stimmt. Das habe ich nämlich falsch aufgeschrieben. Ich dachte, der hätte so Feuerzeugbenzin, aber stimmt gar nicht. Der hat das Benzin aus dem Tank
richtig
geholt. So, und sich dann aber noch danach noch eine Zigarette anzuzünden, das ist ja schon wirklich...
Also, ja, das hatten wir jetzt gerade in Palermo gehabt. Da waren wir an der Tankstelle gewesen und da hat wirklich der Wart da gestanden und hat geraucht. Und Nico und ich, wir hatten wirklich, bei uns sind alle Alarmsignale an. Ich sag, komm, so schnell wie möglich.
Gut, aber der hat ja bestimmt nicht vorher irgendwie an der Benzinflasche genuckelt.
Ja.
Der hat dann nur geraucht. Aber der Typ hier, der hat, aber gut, ich meine, gut, wer so SS.
Ja, der ist mit allen Wassern gewaschen. Ja, da hast du recht.
Genau, also der hat das, denke ich halt auch, ne. Und, das ist schon, aber trotzdem, wir machen das jetzt wieder so nieder, aber die Szene ist
an sich toll.
Also die ist, genau, das ist richtig cool und tough und sowas. Schon sehr geil. Ja, Frank steht jetzt, glaube ich, immer noch oder wieder oder so an diesem Auto, und da ist, glaube ich, so ein Mechaniker jetzt mittlerweile gekommen, irgendwie, der sich das Auto irgendwie anguckt von Catherine. Aber die finden irgendwie nichts, ne?
Also der macht eine richtige Internetrecherche, der Frank.
Ah, Entschuldigung, ich bin verrutscht.
Genau,
in einer ganz anderen. Genau. Google. Ja, das ist gar nicht. Nee, Frank ist nämlich zu Hause, macht eine Internetrecherche und findet diese Firma.
Ja,
so ist es nämlich, ne? Diese Aerotech. Was aber auch irgendwie lustig ist, ne? Ich meine, das ist auch genau, das ist nämlich so eine Internetrecherche, du gibst da so Aerotech rein, da kommt dann irgendwie nicht
gefunden. Genau, not found.
Weißt du, wo du heute sagen würdest, du würdest ja Milliarden andere Treffer finden oder wahrscheinlich, aber damals.
Klappt.
Wenn es halt nicht da ist, dann ist das Internet halt leer, ne? Das ist früher Internet halt.
Ich glaube, wenn du heute Aerotech eingibst, was ich jetzt gerade mal schnell mache, mal gucken, was dabei rauskommt bei der Google.
3 Millionen
Treffer. 3 Millionen Treffer, schauen wir mal. Also es gibt wirklich anscheinend eine Aerotech, Präzisionsbewegung und Aerotech, bla bla bla, Firma mit Bewegungssteuerung und sowas. Also es gibt's auf jeden Fall.
Ja, in den 90ern war das noch nicht so, da war das Internet noch leer. Ganz, ganz viel Platz. Peter Watts ist jetzt auf dem Schrottplatz, aber da, wo halt der Unfallwagen hingebracht wurde, dieser ausgebrannte, was auch wieder cool aussieht,
sehr cool.
Irgendwie, der guckt sich den so an und bricht dann auch den Kofferraum auf, und da ist dieses verkohlte Holzstück drin. Und Das ist natürlich Peter beunruhigt, weil er denkt jetzt, das ist das Kreuz Christi, mhm, und es konnte aber jetzt nicht den Typ retten. Wie interpretierst du das? Interpretierst du das so, dass das gar nicht das Kreuz ist, sondern dass das irgendwie so ein Holzplanke aus dem Baumarkt ist, oder ist es das wirklich das
Holz? Oder was ich gedacht habe, eher war so nach dem Motto, dass jetzt dann doch vielleicht die Wissenschaft vor diesem Religionsfanatismus vielleicht siegt und also dass man damit einen klareren oder beziehungsweise mit einem nüchternen
Das kann natürlich auch sein.
dran gehen könnte. Also so hat es für mich sich das dargestellt. Ja, ja. So nach dem Motto, da hast du jetzt einen Beweis, ne? Das Ding ist verbrannt, es hat nicht geholfen. Also,
Ja, nur die Frage ist, ist es wirklich, aber ist es jetzt wirklich das Kreuz, das er da reingeschmissen hat? Ja. Oder ist es einfach irgendein Holzstück? Das ist jetzt, weiß ich auch nicht.
Wenn vielleicht oben noch ganz am Rande, vielleicht noch an diesem, wo das Stück, wo noch überlebt hat, vielleicht noch Imri jetzt gestanden hätte, dann hätte man ja dann gewusst, okay, vielleicht, ja. Aber das sind jetzt so Dinge, die weiß man einfach nicht. Also wird auch nicht, glaube ich, so richtig geklärt.
Ja, wir kommen gleich nochmal zu was Ähnlichem, aber zwischendurch sind wir jetzt erstmal
bei Aero.
Also es geht gleich um das Holzstück. Ja. Aber wir sind jetzt erstmal ganz kurz auf dem Parkplatz, wo jetzt dieser Mechaniker kommt und sich das irgendwie anguckt, das Auto von Catherine.
Ah, ja.
Und sagt, das war so irgendein Elektronikschaden, aber ich weiß auch nicht was und wie, ne? So das Typische. Was ja sehr dafür spricht, dass das Ding irgendwie mal gestört wurde und eigentlich jetzt wieder eingeschaltet wurde oder sowas, keine Ahnung. Also ich interpretiere das jetzt so, dass man das Auto absichtlich irgendwie gestoppt hat, weil man eigentlich wollte, dass Frank da hinkommt, ne? Habe ich so den Eindruck, weil der sollte mal die Chefin treffen und ich glaube, das war, glaube ich, so ein bisschen die Idee. Ich glaube, die wollen sich immer mehr an diese Family ranpirschen, also meine Interpretation oder weiß nicht, oder was siehst du, siehst du einen anderen
Grund? Nee, sie können einen anderen Grund, nee, überhaupt nicht. Ne. Also, was mir natürlich jetzt gleich aufgefallen ist, der Frank ist ja jetzt schon sowieso schon so ein bisschen eingenommen, was diese Firma angeht, weil das ist vor dieser Firma steht dieses Auto noch und der Mechaniker sagt ich kann jetzt nichts mehr machen, das Auto muss abgeschleppt werden, dann sagt der Frank, warte mal einen Moment und da weißt du jetzt, jetzt geht der Frank mal da rein, macht da mal klar Schiff, weil der geht dann rein, lässt sich auch gar nicht groß, nicht aufhalten, er sagt, ist die Frau Knight, glaube ich, da heißt sie, glaube ich, ist die da und geht dann auch zu der rein und spricht die dann auch an. Was mir gleich aufgefallen ist, die Frau Knight macht dann gleich mal ihren Laptop zu und klappt dann auch ihre Unterlagen zu, so dass der gar nichts hört. Ja, und sie redet noch kurz über die Family und dann gibt aber Miss Knight Frank ja noch die Hand, das ist ja höflich, und dann zieht Frank mal wieder am Ärmel, beziehungsweise wie heißt das nochmal, dieser Knopf, der hat einen speziellen Namen, der Manschettenknopf, genau, sieht man auch nochmal die SS-Rune. Und dann,
auch schon mutig, mit so SS-Runen rumzulaufen.
Ja, habe ich auch gedacht,
In USA geht das halt.
Ja, Meinungsfreiheit,
Richtig.
Ja, aber sie lässt sich gar nicht lange aufhalten. Sie sagt dann, ich muss zum nächsten Meeting, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Aber sie können gerne so nach dem Motto mein Telefon benutzen und können Abschleppdienst oder sonst wen anrufen, weil Frank gibt ja vor, dass er wegen diesem Grund ja auch drin ist. Ja, und Frank hat dann gesehen, alles klar, hier stimmt etwas nicht. Und dem Moment, wo er zum Schreibtisch laufen will, weil er noch anscheinend doch ans Telefon gehen möchte, bekommt er mal wieder seit langem eine Vision. Und die Vision, die ist schon irgendwie krass. Ja. Ja, wir haben nämlich gleich Schwarz-Weiß-Bilder vor den Augen und Frank sieht da, wie man es kennt aus historischen Aufnahmen, Nazis im gleichen Schritt marschieren und mit Fahnen. Und Frank schaut sich auch dieses Aquarell dann an der Wand an und ist ja ganz böse, also richtig so angestrengt. Frank guckt sehr ernst und dann sieht man auch ganz kurz, so für eine Millisekunde, Hitler bei irgendeiner Rede. Und dann ist die Szene auch schon zu Ende. Also wir wissen jetzt hier, das ist nicht die Firma Aerotech, wie sie eigentlich sein sollte, sondern das ist
Nazi-Hochburg.
Genau, das hier ist Nazi-Town. Ja.
Genau, Nazi-Town.
Ja.
Genau, und dann sind wir in so zur gleichen Zeit irgendwie, sind wir in dem Krankenhaus in Bethesda. Und da ist die verbrannte Leiche von diesem Typ, der da angezündet wurde. Und Laura Means und Peter sind da. Und Peter erzählt noch so, das ist irgendwie hier wurde Kennedy obduziert.
Ja, genau.
Musst du das wissen. Und so. Das ist voll geil.
Schwachsinn.
So, und sie so, ja, okay. Und dann wollen die halt gerade anfangen, die Gerichtssackgasse, diese Gerichtsmedizinerin, die dann so ein bisschen komisch guckt da bei Laura Means und der sagt, ah nee, die ist mit mir hier alles gut. Und dann kommen so zwei andere Typen rein und die gehören wohl zu den Eulen. Mhm. Und die wollen auch unbedingt dabei sein und so, weil sie sonst alles anzweifeln würden und so weiter. Und da ist so eine richtige Spannung zwischen diesen beiden Gruppen. Aber es ist dann doch so, dass man sich zusammenrauft und sagt, okay, machen jetzt die Obduktion irgendwie zusammen. Also das ist dann schon in Ordnung. Und genau, und dann gibt es nämlich diese Sache mit dem Holzstück wieder. Das ist nämlich, irgendwann gibt es doch so, dass es nicht klar ist, wie alt das ist. Also es ist schon sowas, was Peter wohl gecheckt hat. Ne? Hat wohl checken lassen, ist das aus dem Baumarkt oder ist es jetzt irgendwie 2000 Jahre alt oder so. Und es ist aber unklar. Also da gibt es keine richtige Sache. Ich weiß, ich habe jetzt auch die zweite Folge noch nicht
ich gesehen. Auch noch nicht.
Deswegen weiß ich nicht, vielleicht gibt's da später was. Das werden wir dann sehen. Aber dann kriegt Peter noch einen Umschlag. Und zwar sind das Röntgenbilder von der Leiche. Die Szene fand ich irgendwie so ein bisschen sinnlos. Der guckt sich die so an, aber eigentlich kommt da nichts bei raus. Also, und was aber dann ist, dass er, da ist auch so eine typische Kiste mit so Dingen drin. Da ist unter anderem so ein Notizbuch drin. Das ist eigentlich halb durchgebrannt. Und dann kommt Laura Means rein und sagt so, will irgendwas sagen. Und dann Peter wirft die achtkantig raus. Sagt so, ich können jetzt gehen, sind jetzt entschuldigt.
Oder? Ja.
Und er sagt auch aber ist richtig hart, ne? Er sagt auch absolut keinen Grund oder so. Ja, es kann sein, dass wir sie anrufen, aber vielleicht rufen wir sie auch nie an.
Also definitiv.
Und, ist richtig, richtig, weißt du, so, erst so, ja, arbeite für uns und arbeite für wen anders und bla 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 und hin und her und jetzt so raus. Und ja, und dann kriegt man den Grund mit, nämlich in diesem Notizbuch hat der Typ da vermeldet, dass er Laura Means in der Bibliothek, dass er also mit ihr Verbindung aufgenommen hat. Hätte natürlich auch mal fragen können, was da jetzt gewesen ist und so, aber hat er nicht, hat es einfach mal rausgeworfen. Ne? Das ist so ein bisschen. Peter ist auch so seltsam.
Ja. Also der Folge sowieso. Also in dieser Folge ist er wirklich nicht mehr der nette Onkel von nebenan, sondern er ist wirklich so ein Arsch. Also kann ich nicht ausdrücken. Das ist wirklich so ein Verschwörungstyp halt, wirklich. Ja,
und ja, genau, weil das wollte ich mich gerade aussagen. Da ist so diese Paranoia, weißt du, von welcher Seite und aber das Krasse an der Sache finde ich halt, ja gut, sie haben natürlich diesen einen Mord, ne? Das stimmt natürlich. Aber irgendwie habe ich gar nicht so das Gefühl, dass diese Seiten sich so richtig krass bekriegen eigentlich. Also, jetzt kann man schon sagen, okay, es gab diesen Mord am Flughafen, das ist jetzt geklaut worden, dieses Kreuz. Da gibt's ja dann auch ganz wilde Theorien, warum die das Kreuz überhaupt geklaut haben, was ich auch nicht alles so richtig verstanden habe, ehrlich gesagt. Und also irgendwie ist es so ganz schlüssig, ist das für mich alles nicht. Aber naja, gut.
Ja, weil die nächste Szene war für mich auch nicht ganz so schlüssig, ne?
Nee, genau, wollte ich gerade
sagen. Ja, weil da sitzt nämlich der Frank am Rechner, schaut sich da irgendwelche kryptischen, frag mich nicht, weil das ist in Kyrillisch geschrieben oder eine andere Schrift.
Ach so.
Ja, schaut er sich da irgendwelche Bilder an mit Hitler wieder drauf und mit irgendwelchen Stiefeln, SS-Runen. Da habe ich sogar wenn ich mich recht
erinnere. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Habe ich gar nicht verstanden,
ja,
wo das herkommt.
Genau, ja. Da denke ich auch, was ist das jetzt? Was schaut er sich da an? Man sieht dann auch, glaube ich, also was mir auf jeden Fall bekannt vorkam in dieser Szene war, dass er dieses Aquarell ja dann nochmal sich so vom Geist
aufgeführt.
Und dann habe ich gedacht gehabt, das war ja doch irgendwo in den, ich weiß nicht mal genau, wo das ist, ob das in Bayern ist oder irgendwo, hat doch der Hitler doch seinen Wohnsitz, nenne ich es jetzt mal, oder was das war. Also man musste schon wirklich anfangen, sich das zusammenzureimen irgendwo als Zuschauer, wo ich mir denke, okay, ist ja schön, wenn du als Zuschauer herausgefordert wirst, finde ich ja gut. Aber
Warum es keine Antwort gibt.
Ja, aber gib uns doch irgendetwas, weil das ist ja keine David Lynch Folge, sondern es ist ja eine straighte Millennium Folge. Gib uns doch einen Hinweis, einen Hint. Und was schaut der sich da jetzt genau an? Was ist das? Weil Frank sitzt ja, wie gesagt, am PC und merkt dann, oh, da draußen ist wieder irgendwie vorm Haus irgendwelche Aktivitäten. Dann rennt er doch nämlich ans Fenster, dann schaut durch seine Rollos wieder durch und sieht wieder die zwei Typen im Auto sitzen. Und Frank geht dann nochmal an eine Schublade und macht die auf und da liegt eine Waffe drin. Und dann endet die Szene. Also eine ganz konfuse Szene irgendwie. So, macht irgendwie nicht so ganz einen Reim.
Na gut, sie geht ja dann, sie wird jetzt unterbrochen.
Unterbrochen.
Mhm. Sie geht ja dann weiter, aber sie wird ja erstmal, kommt jetzt Peter und der schickt jetzt einen Fax an den alten Mann. Mhm. Und im Prinzip fragt er, den kennst du dieses Symbol? Das ist genau dieses Blitz-S, mhm. aber der lässt quasi den mittleren Strich weg, also der macht es so ein bisschen verfremdet, ja. so ein bisschen, um dann zu testen, aber sonst kann er ja eh ja sagen oder sowas. Und der faxt das an den alten Mann und der alte Mann malt halt diesen fehlenden Strich, um auch zu sagen, ja, also das kenne ich, und schreibt dann irgendwie drauf, also jetzt ist die Zeit gekommen. also warum sie jetzt, keine Ahnung, also das ist auch so ein bisschen mehr so, weil kurz vor Ende der Folge macht das so, also es ist alles so ein bisschen, wenn man nicht viel drüber nachdenkt und die Folge guckt, ist das alles irgendwie spannend, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, denkt man auch so, das ist auch ein bisschen Zeitschinderei, die ja. ganze Geschichte. Und jetzt greifen wir eigentlich das wieder auf, wo nämlich Frank die Waffe genommen hat, auch vorbildlich gesichert war, mhm. das war ja ganz toll. Dann geht er irgendwie zu diesem Auto und dann, suchen Sie wen, und hier, ne, Sie müssen mich suchen, weil ich bin nämlich der Einzige, der hier wohnt und so. Und dann sagen die einfach nur noch, das ist, was wir sind. Und ja, und da siehst du auch, dass irgendwie so ein Typ vorne im Auto sitzt, der nicht ausgestiegen ist, der hat auch noch eine Waffe gezogen ja. und so. Und dann ist aber trotzdem eigentlich Ende der Folge. Aber gut, es ist ja auch eine Doppelfolge, jetzt quasi so ein Cliffhanger im Prinzip, ne? Oder ja, nicht richtiger Cliffhanger, aber es hört quasi in der Mitte
ja, auf. Ja, definitiv. Also, weil das, wo er die Waffe nämlich in der Schublade sieht, das war so eine typische Szene für, da kommt jetzt ein Werbebreak. Ja, deswegen habe ich auch gerade vorhin so kurz mal, weil ich so still habe, gesagt, weil das ist so der typische, jetzt die letzten 3-4 Minuten, so ist das ja in den USA bei Serien, wenn man das drüben schaut, du hast immer ganz kurz, bevor die Serie, also eine Folge endet in einer Serie, hast du nochmal einen Werbebreak, der wirklich manchmal sogar lange geht, noch nicht mal kurz ist, und dann kommen die letzten 2-3 Minuten und dann ist die Folge vorbei. Und du musst dann, sagen wir mal, von 20.10 Uhr nochmal bis, 20.14 Uhr da sitzen, dass du um 20.15 Uhr erfährst, dass das ist unsere Natur, dass du diesen Satz dann noch hörst und dann kommt der Abspann. Ja, ja. Und ich dann denke, dann kommt dann Monday Night Football oder sowas. Und das ist so halt typisch. Ich glaube, die schneiden das auch so und produzieren das auch so. Ich weiß nicht, verbessere mich, wenn das.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, zwar
wird er wahrscheinlich so gemacht, oder?
Ich glaube, hier zwar jetzt. Ja. Ja, also das schon, ja. aber ich glaube, hier war jetzt gar kein Werbebreak. Aber okay. Also es ist auf jeden Fall richtig. Wobei, ich habe gelesen, dass das, je nachdem, wie die das ausstrahlen und wo die das ausstrahlen, wo das wiederholt wird ja. und so weiter, dass die Werbebreaks auch anders
gesetzt werden. Ah, okay. Werden. Ich dachte, da gibt es wirklich so eine Vorgabe, so nach dem Motto, schaut, dass ihr in der Minute 42, Minute 35 oder so so ein Ding reinmacht, dass wir dann
Werbebreaks also, reinhauen können. Ja, ja, da gibt's ja auch auf der DVD sind ja auch dann diese Ausblendung, wo das dann mit dem Dudum dann wieder anfängt.
Genau.
Und so. Also das ist schon so rein produziert, ja. aber es, an der Stelle ist das jetzt nicht. Aber das heißt jetzt nicht, dass die das vielleicht so produziert haben, um das dann zum Beispiel in irgendeiner, da gibt's ja den Unterschied zwischen Cable und
Syndicate. Genau, ja.
Und diese ganz, ich alles nie so ganz hundertprozentig ja. verstanden habe. Auf jeden Fall werden die Sachen da wohl anders geschnitten, so leicht. Oder die Werbung kommt an anderen Stellen. Und deswegen kann das schon sein, dass das alles so Dinge die sind, die im Hinterkopf behalten. Aber das wird schon so. Also die Akte und wie oft die Werbung kommt, das ist ja immer gleich. Und das wird schon so produziert. Also das ist halt jetzt nicht mehr so, wo jetzt alles bei Netflix oder so läuft.
Ja, genau.
Gibt. Oder die Werbung jetzt wieder kommt. Aber
ja.
ich glaube, irgendwann, so in 3 Jahren, hat sich das alles einmal gedreht. Und dann ist das auch genauso, dass Netflix dann irgendwie aussagt, so, und wir haben jetzt immer genau da und da und da den Werbebreak und benutzen die dann auch aus dramaturgischen Gründen oder so. Keine Ahnung. Also. Ach, ich weiß auch nicht. Aber ja, jedenfalls, das ist so die Folge, ne? Und was so dein Fazit dazu?
Also mein Fazit ist, dass ich jetzt merke, dass diese Serie ja jetzt wirklich komplett in einen anderen Bereich abgleitet. Also wir sind ja jetzt, sagen wir mal, von diesem Serienkiller der Woche über Mystery jetzt schon so mehr sind, ist ein dieses Agenten-Illuminati-Ding jetzt reingekommen und Endzeit-Verschwörungsding. Und was ich gut finde, ist also diese internen Konflikte in der Millennium-Gruppe. Das finde ich, das macht das Ganze spannend. Das hat das auch für mich damals, weil ich das erste Mal gesehen habe, spannend gemacht. Ja, dieser Machtkampf, ne, der da entsteht, auch mal so dieses Gegenüberstellen von der Wissenschaft und beziehungsweise über Prophezeiungen, ja, was da vielleicht stimmen könnte, da nicht stimmen könnte. Auch finde ich nicht schlecht, dass es jetzt mal ein bisschen globaler wird, ne. Wir haben ja Syrien, Jordanien, Paraguay mal drin, ja. Das ist alles, nicht schlecht ist. Was ich in der Recherche herausgefunden habe, ist, die hatten nicht mehr viel Budget in der Staffel schon. Also da war es jetzt schon eng mittendrin. Okay. Und deswegen wurden viele Szenen im Set gedreht und nicht nur außen, weil da halt schon Geld gefehlt hat. Und das war nicht schlecht. Und was ich so diesen Heel-Turn, wie man beim Wrestling sagt, vollzieht ja jetzt gerade der Peter Watts. Also der, wenn du zum Bösewicht im Wrestling wirst, dann nennt sich das so der Heel-Turn. Und das macht er gerade auch. Der Peter Watts macht diesen Heel-Turn jetzt, er wird jetzt der Bösewicht. Und finde ich nicht schlecht. Also die Geheimbünde, klar, das Nazi-Thema, das kommt immer mal vor. Das wird auch wahrscheinlich noch in 50 oder 100 Jahren noch in Serien und Filmen vorkommen. Aber es ist halt nun mal so. Geheimbünde finde ich sehr spannend. Auch so Verschwörungstheorien fand ich immer früher sehr spannend. Heutzutage lache ich darüber. Ja, aber da hat das wirklich damals reingepasst. Oh, gut, wir hatten ein paar Plotlücken drin gehabt. Aber es warten wir mal ab, was jetzt nach diesem Break jetzt kommt und was in der zweiten Folge kommt. Genau. So. Aber ich fand das, wie gesagt, allgemein fand ich es mal nicht schlecht. Weißt du, wie du es siehst? Keine Ahnung.
Ich sehe es so ähnlich. Ich fand dieses Internationale halt auch ziemlich cool, weil das hat so eine gewisse Größe. Genau. Man hat eh das Gefühl, hier baut sich jetzt was auf und das Große kommt noch. Wobei man natürlich aus Erfahrung weiß, es kommt nicht immer. Also manchmal ist es auch nur angetäuscht. Ja. Aber ich finde, das ist definitiv eine Folge, die man gut gucken kann und zwischendurch auch spannend ist. Das Einzige, was ich hier so ein bisschen vorwerfe, aber ich glaube, das ist dem Budget geschuldet, ist, dass ich finde, die hast du auch wieder schnell vergessen. Ja. Also ich finde, du hast nicht diese geilen Bilder oder diese wirklich geilen Characters. Das ist halt, ich finde immer so dieses, was mir so ein bisschen fehlt, ist, weißt du, so diese eine coole Figur jetzt irgendwie, weißt du, so diesen Guest Star oder so, um den es jetzt irgendwie geht oder so. So hast du immer so Peter Watts und hier wird was angedeutet und hier hast du die Roosters und die Owls und bla 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 und was wir schon so vorher gesagt haben. Aber mir fehlt halt schon so diese Figur, zu der ich so richtig connecte oder sowas, ne? Aber wie gesagt, ich find's nicht so schlimm, weil, wie du schon sagst, mal schauen, wie es mit dem nächsten Teil aussieht. Genau. Gucken kann man sie definitiv gut. Also wenn du jetzt nicht, ich meine, ich habe sie jetzt zweimal gesehen, ja, das reicht dann auch. Aber
ja, denke ich auch.
Aber ich habe jetzt schon Bock auf die nächste.
Oh, definitiv.
Ja, also das muss man schon
sagen. Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir dann bei der nächsten Folge rausbekommen werden und wie wir da das dann analysieren sozusagen und dann mal schauen, was die wirklich vorhaben, die Eulen und die Hähne.
Genau, und ob sich der ganze Aufwand daraus jetzt eine Doppelfolge zu machen wirklich gelohnt hat, ob das alles nur Zeitschinderei war, das erfahrt ihr am 15.
Siebten. Genau.
Wo es dann heißt Eulen und Hähne Teil 2.
Genau.
Und, ja. Ja, ich freue mich auf jeden
Fall. Ich mich auch. Drauf. Hat mega viel Spaß gemacht.
War richtig. Genau, und fand ich auch. Und bis dahin werde ich ein bisschen schreien. Ja. Und genau, und dann sprechen wir uns wieder auf diesem Kanal. Genau,
wieder die gleiche Stelle, gleiche Welle.
Genau,
alles macht's klar. Gut. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Where is the Light? Der Millennium Podcast. Ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit 20th Century Fox, 1013 Productions und deren angeschlossenen Firmen. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, schaut in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt und schreibt uns, liked uns, teilt uns und bewertet uns auf euren Lieblingspodcatcher.